Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, die Saison ist Geschichte und wir schreiben sie trotzdem weiter, also beziehungsweise wir sprechen weiter. Wir haben uns überlegt, nachdem eigentlich alles so geklärt wurde, was wir uns so überlegt haben, gibt es nochmal die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen. Und deswegen machen wir heute mal wieder das Postfach auf. Und bevor wir zu euren Fragen kommen, gab es aber auch schon so einen kleinen Vorgeschmack auf die allseits beliebten Wochen des Wahnsinns in der Association. Ein paar Geschichten, ein paar Dinge sind schon passiert. Es gab Vertragsverlängerungen, es gab Coach-Entlassungen, es gab Player-Options, die gezogen wurden. Es gab Wechsel eines unserer ganz großen Favoriten zu einem Team, das vielleicht nicht zu unseren ganz großen Favoriten zählt. Ich weiß es nicht, zumindest bei einem von uns. Und deshalb, um Licht ins Dunkel zu bringen, um die ganze Sache zu sortieren, um wie gesagt auch eure Fragen wirklich relevant und mit Substanz beantworten zu können, sitzt er mir wieder gegenüber, der mittlerweile 2 Tage nach der Meisterschaft sicherlich endlich unangetrunken, ne?
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeil und Ole, ist der Übergang von Grün zu Schwarz-Rot-Gold schon geglückt oder sind wir noch, bist du noch nicht heiß?
Ich arbeite dran, ich versuch's, aber der Übergang ist noch nicht da. Okay. Ich versuch's weiterhin. Ich gebe Updates, wenn ich irgendwann doch begeistert bin, aber bin ich noch nicht.
Du kannst ja einfach mal ein Bild von dir posten, dann auf dem, wo ist in Hamburg, Heilig Geistfeld oder so, ist da bestimmt Fanfest oder so?
Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt
gar nicht. Von dir dann im Trikot schön bemalt, im ganzen Gesicht.
Mit ich habe mich gestern hier dem albanischen Autokorso anschließen wollen.
Siehste?
Hatte aber leider keine Flagge. Und sonst auch nichts. Ich hatte nicht mal ein Auto.
Ja, eben.
Siehste, also beziehungsweise schon, aber es war gerade nicht zur Hand. Konnte ich mich nicht anschließen.
Dann kannst du, hättest du mit dem Fahrrad klingelnd nebenher fahren können.
Das wäre auch eine Idee gewesen. Leider hatte ich aber auch mein Fahrrad nicht zur Hand.
Oder die Vuvuzela natürlich noch von damals, 2010, die du bestimmt
auch besessen hast. Auch nicht zur Hand.
Auch nicht zur Hand, okay.
Ich war einfach nur zu Fuß unterwegs.
Du hattest keine Chance.
Ja.
Du hattest einfach keine Chance.
Mir waren die Hände gebunden.
Ja.
Und deswegen hatte ich auch nichts zur Hand.
Ja, richtig. Schade eigentlich.
Finde ich
aber auch. Aber eigentlich ist es auch egal, weil eigentlich wollen wir über Basketball sprechen. Und da wir einige Fragen haben, da wir einiges zu besprechen haben, steigen wir direkt ein mit dem Newsblog. Monty Williams, seinerzeit Rekordcoach, was die Bezahlung angeht, was auch irgendwie Vertragslaufzeiten angeht. 7 Jahre hat er ja bekommen von den Pistons. Wurde jetzt entlassen nach Jahr 1.
Ne? Das hast du schön gesagt, ja.
6 Jahre stünden ihm noch zu, 60 Millionen. War aber das Ding, ne, neues Front Office, Trajan Langton hat übernommen und Besitzer Tom Gores hat ihm anscheinend gesagt, okay, Trajan, guck dir das mal an.
Du hast ja gesehen, was hier letztes Jahr passiert ist.
Du hast ja gesehen, was hier passiert ist. Und tu einfach, was du denkst, tun zu müssen. Und er dachte eben, okay, das war letztes Jahr alles nicht so richtig geil. Ja, wir waren nicht optimal zusammengestellt. Ja, wir waren nicht das optimale Team. Es gab vielleicht ein bisschen Schlagseite und so. Aber man hätte jetzt trotzdem nicht die längste Niederlagenserie der NBA-Geschichte haben müssen, gemeinsam mit Philly. Man hätte trotzdem Kollege Hayes nicht Jaden Ivey vorziehen müssen so lange. Man hätte trotzdem besser staggern können. Man hätte trotzdem das Team so ein bisschen klarer um Kate Cunningham und Ivey aufbauen können. Deshalb, Monty, lassen wir es jetzt vielleicht. Ist es für dich verständlich?
Ich finde es absolut verständlich. Es ist natürlich trotzdem irgendwie erstmal überraschend, einfach weil man ja diese Vertragsdetails kennt, aber irgendwie respektiere ich den Schritt auch. Also von den Pistons halt zu sagen, da haben wir offensichtlich komplett falsch gelegen. Warum man so heftig dafür überbezahlt hat und so eine lange Laufzeit, die ja wirklich ungewöhnlich ist bei Coach-Verträgen, dafür rausgehauen hat, das wird ein Mysterium bleiben, aber also wie du gesagt hast, das ist jetzt halt ein anderes Front Office. Es macht immer mehr Sinn, wenn ein Front Office gestellt wird, dass das auch sich ein Coach aussucht, weil man halt sonst irgendwie immer so eine gewisse Spannung dazwischen haben kann. Und insofern finde ich's verständlich. Ich finde auch, dass Monty Williams letztes Jahr einfach einen fürchterlichen Job gemacht hat, so insgesamt. Also, dass halt wirklich viele Sachen bei den Pistons so viel schlechter waren, als sie hätten sein müssen. Und klar war der Kader nicht perfekt, aber er war jetzt auch nicht so untalentiert, dass man da irgendwie sagen muss, wir erkennen jetzt hier gar keine Fortschritte und so die Art von Rotation und auch die Art von Spielerentwicklung, die zu sehen ist, ist eigentlich, passt so gar nicht zu den Prioritäten und auch gar nicht zu dem, was man irgendwie vorher schon so ein bisschen sehen konnte. Da muss man sagen, er hat ja vorher eigentlich auch angekündigt gehabt nach den Suns, dass er erstmal ein Jahr Pause machen will. Und dann wurde er halt mit sehr viel Geld davon überzeugt, doch keine Pause zu machen und weiterzumachen. Und vielleicht hätte ihm diese Pause auch gut getan. Ich meine, er hat ja auch über die letzten Jahre ein bisschen was an Tragödie erlebt. Also seine Frau ist ja gestorben und so. Mhm. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber vielleicht hätte er diese Pause einfach gebraucht. Ich meine, insofern, jetzt ist es ja eigentlich eine perfekte Situation für ihn, weil er hat jetzt über die nächsten 6 Jahre kriegt er unfassbar viel Geld jedes Jahr überwiesen, muss dafür erstmal gar nichts machen und irgendwie, die Pistons können sich jetzt halt jemanden aussuchen, der vielleicht ein bisschen mehr Vision mitbringt und ein bisschen mehr eine Idee hat, was kann ich jetzt eigentlich mit den Talenten oder mit den Spielern, die hier schon sind, anfangen, was soll die neue Richtung sein und so. Und ich glaube, das ist da dann schon auch okay zu sagen, das war unser Versuch letztes Jahr, der hat offensichtlich nicht funktioniert. Wir haben jetzt schon die Hauptentscheider ausgetauscht und tauschen wir jetzt auch den Coach aus und hoffen, dass wir jetzt dann wirklich mal eine vernünftige neue Ära starten können.
Ja, und wie du sagst, also einfach dann auch zu sagen, unabhängig vom Geld ist natürlich geil, wenn du einfach mal so einen 70-Millionen-Fehler machen kannst, wenn du es dir leisten kannst sozusagen. Nein, aber trotzdem halt ja, sich dann davon nicht leiten zu lassen, dann in dem Fall, wenn es möglich ist und zu sagen dann, nee, wir versuchen es jetzt halt nicht nochmal, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dass ja, irgendwie wir gemeinsam nicht irgendwie dorthin kommen, wo wir hin möchten. Und vielleicht hat man in Gesprächen halt auch gemerkt, was du gesagt hast, dass Williams eigentlich, ja, gut eine Pause gebrauchen kann und nicht unbedingt schauen kann gerade oder vielleicht auch gar nicht so die Kapazitäten hat, das Maximum aus einem jungen Team herauszuholen. Weil das ist ja auch nochmal was anderes, als ich stelle jetzt irgendwie ein top-talentiertes Team zusammen wie in Phoenix und schau, dass wir maximal Basketball spielen, sondern da geht es ja auch um die Entwicklung, da geht es ja darum, was fehlt noch, was kann ich maximieren, das haben wir auch bei Kate Cunningham immer wieder gesagt, also wie dieses, dass er nicht immer nur den Ball bringen sollte oder dass er vielleicht auch mal Offball spielen kann, dass man ihm vielleicht auch so ein bisschen so einfache Würfe nimmt, damit er da eine Sicherheit bekommt, damit er so ein bisschen mehr Effizienz reinbekommt, was er im Laufe der Saison teilweise geschafft hat, dann gegen Ende wieder ein bisschen weniger, aber wenn du dann halt zu dem Schluss kommst, dass das mit dem Coach nicht funktioniert, dann ja, es ist eigentlich, so komisch es klingt, spricht es schon so ein bisschen für die neue Richtung in Detroit irgendwie, dass man da jetzt halt zielstrebig ja das Team verbessern will und auch das Talent nutzen will, das man ja ohne Frage hat. Also ich meine, Ivy ist bei den Fehlern, die er hat, wahnsinnig talentiert. Kate ist wahnsinnig talentiert, bleibt irgendwie einer meiner Lieblingsspieler aus irgendwelchen komischen Gründen. dann hast du ja noch Duren rumrennen und so, das ist ja, da ist ja Potenzial da, dann, dass du da halt dann sagst, wir möchten da jemanden, der das quasi das Potenzial maximiert, der auch da in der Lage ist und der da auch dazu perfekt passt, das finde ich okay. Das ist halt die Frage, wer es jetzt wird. Ne?
Ja, also Namen, die ich jetzt gesehen habe, sind die ja auch schon bei den anderen Positionen, die es momentan gibt, gehandelt werden. Also Cleveland hat ja auch immer noch keinen Coach, die Lakers haben auch immer noch keinen Coach und da tauchen die Namen J.J. Redick und James Borrego ja auch auf. Ich hoffe einfach mal, dass Borrego einen der Jobs bekommt, welchen auch immer, aber ich halte ihn für einen guten Coach, von daher.
Nachdem er guter Offensivcoach ist, fände ich für Detroit eigentlich relativ geil. Also das fände ich irgendwie so als... Und er hat ja mit Langdon in New Orleans zusammengearbeitet.
Stimmt.
Also vielleicht gibt es da irgendwie eine Connection und ich meine, der Coach, das ist ja schon ein Ding, ich meine, Kate kam ja schon als großes Versprechen in die Liga und wenn der Coach, der das dann umsetzen kann oder der ihm hilft, das dann umzusetzen, dann machst du, ne, kannst du schon mal kurz dir auf die Brust klopfen und sagen, Freunde, guckt mich an.
Ja, also das fände ich eigentlich echt einen interessanten Fit. Also gerade, weil er halt irgendwie offensiv gute Ideen hat und weil da Talent vorhanden ist, aber es ein bisschen spezielles Talent ist, so, wo man halt einfach gucken muss, wie baut man das am besten zusammen. Ja. Aber fänd ich interessant, wenn er das übernimmt, auf jeden Fall.
Ja, auch ein Job für Joey Mazin natürlich. Der Mad Scientist.
Joey Mazin ist untouchable.
Ja. Sind sie auch plötzlich oder was? Nein, schon mal.
Zu dessen Philosophie passt natürlich dieser Pistons-Kader einfach
ja, absolut five gar nicht. Wird schwierig, ja.
Können wir auch 5-in spielen?
Ja. Wir gucken mal, was da so passiert. So, die nächsten Wochen in Detroit.
Ja.
Dazu, dein großer Freund Pascal Siakam hat verlängert in Indiana 4 Jahre 189,5 Millionen. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig oder ein Großteil sind wir uns relativ einig, dass das für alle Beteiligten durchaus Sinn ergibt, oder?
Ja, ich denke, es war auch vor allem eigentlich von Anfang an klar, dass es darauf hinauslaufen würde. Deswegen ist das ja jetzt auch so ziemlich zum erstmöglichen Zeitpunkt durchgesickert, dass es soweit ist. Ja. Also es dauert zwar jetzt noch bis zum 6. Juli, bis er es unterschreiben darf offiziell, aber man kann davon ausgehen, dass es so ist. Und man konnte eigentlich auch schon in dem Moment, wo sie für ihn getradet haben, davon ausgehen, dass da auch schon darüber gesprochen wurde, wie es weitergeht.
Ja. Und, also sonst machst du den Trade. Also gerade als Small-Market-Team, das ja jetzt nicht dir blinkende Lichter anbieten kann und den großen Rummel.
Ja, ja. Und also ich glaube, das macht auch Sinn. Also Siakam ist jetzt 30, hat aber ein Spiel, wo ich davon ausgehe, dass das jetzt nicht irgendwie über die nächsten 2-3 Jahre komplett den Bach runtergeht oder so. Man hat, finde ich, schon in Ansätzen gesehen, dass es ein guter Fit ist zwischen ihm und Halliburton. Es kann auch noch besser werden. Ich meine, das heißt nicht, dass sie dann nächstes Jahr in die Finals kommen, nachdem sie dieses Jahr in den Conference Finals waren. Da kam ja schon einiges zusammen. Ja. Aber ich finde die Ansätze recht vielversprechend. Und jetzt kann man mal gucken, was sie irgendwie sonst noch mit dem Kader machen, wie es so weitergeht. Ich hatte auch bei einem Report gesehen, dass es anscheinend im 4. Jahr eine Teamoption ist. Das steht jetzt bei ESPN aber nicht. Deswegen, also wer weiß, ob das stimmt. Das fände ich sonst so aus Sicht der Teamabsicherung und Kompromiss zwischen beiden Seiten eigentlich auch noch ganz gut. Aber selbst wenn nicht, dann ist es so. Und es war klar, dass sie für den jetzt nicht wenig bezahlen würden, wenn sie ihn da reinholen. Insofern alles gut.
Ja, wie gesagt, ist halt auch so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Fluch von Small-Market-Teams, dass du, um Spieler zu halten, vielleicht ein bisschen mehr bezahlen musst manchmal. Aber ich finde
auch, das Thema haben die Knicks jetzt aber auch, ne? Und das ist ja kein Small Market, aber da ist ja zumindest zu hören, dass OG Anunoby jetzt von den ersten Angeboten nicht begeistert ist und deswegen die Free Agency testen wird.
Jo, ja, er will halt nach Chicago, weißt du?
Er ist halt immer verletzt.
Er möchte unbedingt mit Zach LaVine auf der Bank sitzen, wenn beide verletzt sind.
Ja, Zach LaVine wird ja vielleicht nach Sacramento getradet. Es geht ja rund.
Ist das Gerücht oder was?
Es gab das Gerücht, dass die Kings angefragt haben für LaVine und Caruso.
Und wollten im Gegensatz Keegan Murray geben.
Nee, richtig? Das denke ich nicht.
Okay. De'Aaron Fox.
Verfügbar sind eher so Barnes, Hörter und ein Pick, glaube ich.
Ja. Nimmst du das? Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht.
Also,
ich meine, ich würde vor allem, gut, aber für LaVine und Caruso wäre es wenig.
Naja, aber LaVine ist ja ein negatives Asset.
Ja, aber doch auch nur im Hause Freax.
Sind wir uns damit? Nee. Ich glaube, wenn es nur im Hause Freax wäre, dann würde der schon lange woanders spielen.
Ja. Aber trotzdem.
Nein, wer weiß. Also, es ist ja offensichtlich auch nicht zustande gekommen. Die Bulls werden ja sowieso ihre Karten schön an der Brust halten und alles zusammenhalten. Ja,
auf jeden Fall. Bloß nichts überstürzen, Freunde. Ne?
Immer genau. Mal. Ja. Aber eigentlich langsam ist nächstes Jahr ja wohl eins, wo man, wenn man mal tankt, eigentlich sollte man ja wohl nächstes Jahr tanken. Weil der Jahrgang ja wieder völlig geil sein soll.
Ist es so?
Ja.
Ja, dann.
Cooper Flagg. Hat auch einen coolen Namen.
Es ist wirklich ein cooler Name. Ja.
Mit dem Namen kannst du eigentlich gar nicht scheitern.
Ja.
So ein bisschen wie Max Power.
Ja, stimmt eigentlich. Musst du eigentlich fast das Trigger holen, wenn du mit deiner Mannschaft spielst dann.
Ja.
Ja.
Aber so viel dazu.
Warum spielt er kein Flag Football? Entschuldigung.
Hat er ja vielleicht mal gemacht.
Hat er vielleicht gemacht, ja. Egal. Nochmal zu Siakam zurück. Darum soll es ja eigentlich gehen. Ich finde die Pacers tatsächlich spannend, weil, wie du sagst, ich meine, Halliburton und er, es gab so ein, man hat irgendwie so erste Eindrücke bekommen, aber sie hatten ja auch nie die Möglichkeit, sich jetzt wirklich, wirklich, wirklich einzuspielen. Also Halliburton war ja am Anfang verletzt, kam dann irgendwie so halb rein, aber war halt, ging dann auch erst Richtung Ende dann, Richtung seines Maximums und jetzt mit Offseason und so bin ich schon mal gespannt, was da dann wirklich möglich ist mit den beiden und was da dann in der Offseason noch so passiert und ob die Pacers dann ja nächstes Jahr, ich meine, dieses Jahr war es eine Überraschung, aber ob sie dann rein spielerisch über die ganze Saison und das, was sie dann leisten und was sie zu leisten imstande sind, ob sie dann halt in der Wahrnehmung dann so in den Kreis, also oder auch in der Wahrnehmung in den Kreis der Conference-Final-Kandidaten reinkommen können. Weißt du, so Tier, Nix, die sie ja geschlagen haben. Aber wie gesagt, es war eine komische Saison. Aber Sixers und so, ob sie da so in diese Sphären kommen können. Bin ich gespannt. Was immer komisch klingt, wie gesagt, sie waren ja besser als diese beiden Teams, aber ne.
Ich hoffe, jeder versteht, wissen, was ich du meine. Meinst. Es hat halt keiner ernst genommen. Deswegen sind sie ja auch bei den Wettodds irgendwie das Team 15, wenn es um die besten Quoten darum geht, Meister zu werden.
Als eines der vier
besten Teams der Saison. Es gibt immer noch relativ viel Zweifel an ihnen.
Die vielleicht bald ausgeräumt werden. Noch zwei kleinere Meldungen. Gary Payton II hat seine Player Option gezogen, bleibt in Golden State. Aus seiner Sicht vollkommen verständlich, warum auch nicht. Und unser Freund Jeff Van Gundy, der eine Beraterrolle bei den Celtics hatte, geht jetzt als Lead Assistant, oder? Lead Assistant war's?
Ja.
Zu den Clippers. Es herrscht auf jeden Fall ein anderer Ton in der Kabine, würde ich sagen.
Meinst du?
Ja, mehr Sarkasmus halt einfach. Ich weiß nicht, wie viel Sarkasmus bis jetzt halt da war.
Ich glaube, Tyronn Lue ist eigentlich durchaus auch einigermaßen sarkastisch, aber ja, vielleicht passt das auch gut zusammen.
Vielleicht.
Aber ich finde es echt interessant, weil Van Gundy ja über so 15 Jahre oder so in dem Job, den er davor gemacht hat, man eigentlich immer, wenn irgendwo ein Headcoach-Posten, also der einigermaßen Profil hatte, immer sein Name irgendwie gedroppt wurde. Ja. Und es wohl auch immer mal wieder Interviews gab, aber also letztendlich halt immer bei ABC geblieben ist oder bei ESPN geblieben ist. Jetzt hat sich das ja geändert. Er hat jetzt dieses eine Jahr bei den Celtics gemacht, wo man natürlich von außen relativ schwer bewerten kann, wie groß jetzt sein Impact war oder wie viel er da Day-to-Day machen musste oder so. Aber ja, finde ich ganz cool zu sehen, dass er jetzt halt wieder so in den Bereich reingeht. Also halt wirklich zu coachen, weil er halt er war zu seiner Zeit ja schon auch jemand, der echt einen guten Ruf hatte als Coach. Also
Weiland.
Mal schauen. Ja, genau. Mal schauen, wie sehr er dort hilft.
Ja, ich bin auch, also das Krasse ist ja, sein letzter Head-Coaching-Job war ja 2007, also wenn Rockets gegangen ist. Also es sind jetzt halt wirklich 17 Jahre und er war halt gefühlt immer dabei. Und wie du sagst, er war halt immer in der Verlosung, hat der Team in den USA auch teilweise betreut, also nicht die Olympiamannschaft, sondern die...
Na, er war da, glaube ich, sogar mal als Assistant auch dabei.
Als Assistant, ja, genau. Als Assistant war er dabei. Nee, aber halt Head-Coaching-mäßig, glaube ich, hat er nicht die Teams dann diese kleineren Turniere gespielt haben.
Ja, genau.
Aber ja, also bin ich jetzt, also ich finde es auch sehr cool, dass er da irgendwie reinkommt. Ich finde, wie gesagt, ich finde es weiterhin schade, dass er nicht mehr kommentiert, weil einfach für mich eigentlich, das war eigentlich schon mit meinem Lieblings-Co-Kommentator.
Ja, geht mir auch so.
Und, aber finde ich jetzt cool, dass er da irgendwie unterkommt und bin gespannt, was da so geht bei den Clippers.
NBA-Champion Jeff Van Gundy muss
man NBA sagen. Ja, stimmt, NBA-Champion Jeff Van Gundy. Er hat wahrscheinlich President Brad die entscheidenden Dinge ins Ohr geflüstert.
Vielleicht. Vielleicht hat er auch einfach nur, vielleicht haben die irgendwie so gemeinsam einen Podcast aufgenommen, der dann irgendwann in 20 Jahren mal veröffentlicht wird.
Ja, stimmt.
Einfach nur so ein bisschen um sozusagen Tagebuchführung in dieser Saison gegangen ist. Fände ich gut. Würde ich mir anhören.
Ja, definitiv. So, jetzt gehen wir dann gleich zu den Fragen. Vorher aber noch, was ja auch so ein Ding ist, ne? Ich meine, ich habe ganz kurz eingangs gesagt, ohne EM geht's halt gerade nicht, ne? Weil mir macht das schon wieder richtig Spaß, muss ich sagen. Also so, ich war jetzt noch nicht auf irgendwelchen Fanfesten unterwegs, aber so dieses, gerade so nach der NBA-Saison, du hast halt irgendwie so ein Ding nicht, du hast weiterhin jeden Tag Sport und wir haben ja eingangs auch, also beziehungsweise vor der Aufnahme auch kurz geredet, es ist auch so im Vergleich zum Basketball, Fußball ist auch entspannend. Ne? Es passiert nicht so viel, du musst dich nicht so konzentrieren, dass du nichts verpasst oder weniger verpasst und du kannst halt einfach, ja, kannst entspannt da ein bisschen Getränk nuckeln, ein bisschen knabbern. Und dann ist das gut. Und das Schöne ist ja, dass es rechtzeitig zur EM hat es irgendwie auch die Sonne zurück nach Deutschland geschafft, so mehr oder weniger. Gut, es gab natürlich auch schon einige Wolkenbrüche im Westen und sowas, aber so grundsätzlich ist das Wetter irgendwie ganz gut. Ich bin gestern auch, also bei allerbestem Wetter, durch München geradelt, zu einem Spätzle zum Gucken. Und das war natürlich schon, das hebt die Laune. Gleichzeitig steigt auch der Bedarf an kühlen Getränken und nicht nur während des Fußballs, ne? Nicht nur hopfenhaltig, sondern auch sonst. Und einer meiner heißen Tipps ist es mittlerweile Mineralwasser mit Zitronensaft beziehungsweise mit einem Eiswürfel aus Zitronensaft. Also wer das möchte, ne, so fürs Erste. Das ist echt gut. Also wir haben Zitronen. Ich hab viel zu viele Zitronen eingekauft. Warum, erkläre ich an anderer Stelle. Nein, ich wollte eigentlich einen Nachtisch machen an meinem Geburtstag. Und dann haben wir gedacht, wir machen den Nachtisch doch nicht. Und dann hatte ich auf einmal 10 Zitronen. Und was machst du mit 10 Zitronen? Und dann hatte meine Frau die hervorragende Idee, komm, wir machen Eiswürfel draus. Und diese Eiswürfel schmeißen wir jetzt halt gerade in mein Mineralwasser. An heißen Tagen. Gewinnergetränk. Problem ist halt, wenn du müde wirst, bringt dir das natürlich nichts. Wenn du müde wirst, wirst du halt auch ein Getränk, das dich so ein bisschen wieder hochbringt. Gerade wenn du dann irgendwie noch irgendwas zur NBA dir ausdenken musst oder in der Arbeit irgendwas machen wirst. Und deshalb, da kommt dann eben unser Partner ins Spiel. Holy Energy. Wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt. Die Getränke sind sensationell wirksam, würde ich sagen. Also es hilft tatsächlich, also mich, bei mir hilft es weiterhin, die Eistees. Und das Ding ist halt, und deswegen, da passt auch das Zitronenmineralwasser ganz gut, es ist halt nicht so süß wie andere Energy Drinks, weil es ist kein Zucker drin. Es ist Süßungsmittel drin, aber es ist vegan, es ist kein Zucker, es ist kein Taurin drin, es bringt dich hoch und es ist einfach ziemlich einfach zu handhaben. Einfach, ne? Pulver, Löffel Pulver, rein in den Shaker, 500 Milliliter Wasser drauf, einmal durchschütteln. Eiswürfel nicht vergessen, kalt schmeckt es am besten. Und deshalb ist es irgendwie mein, also gerade an heißen Tagen, ist es ein steter Begleiter bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also ich muss erstmal dazu sagen, in Hamburg haben wir jetzt gerade irgendwie so 14 Grad oder so. Deswegen gieße ich mein Holy jetzt mit kochendem Wasser auf. Nein, das tue ich nicht.
Aber geht auch.
Wer weiß, wahrscheinlich funktionieren.
Wahrscheinlich geht's nicht, aber ja.
Nee, kalt, ich trinke es tatsächlich auch. Trinkst tatsächlich auch lieber kalt, find's auch. Ja. Also jetzt bei mir vor allem so in der Playoff-Zeit habe ich es halt auch häufig dann so halt irgendwann mitten in der Nacht gemacht, wenn dann die Müdigkeit dann doch eingesetzt hat, irgendwie so in der zweiten Halbzeit oder wenn das Spiel vorbei war um 5 und ich dann wusste, okay, jetzt kann ich mal langsam anfangen, Text zu schreiben, dann wurde erstmal auf jeden Fall entweder ein Eistee oder ein Energy Drink von Holy gemacht, weil es halt auch die etwas leisere Alternative, etwas schneller zu machen ist, als jetzt sich irgendwie mitten in der Nacht dann noch einen Kaffee zu machen. Jetzt kann ich ja nachts tatsächlich wieder schlafen, was aber nicht heißt, dass ich nicht tagsüber nicht auch ständig müde werde, weil es ist nun mal die Realität. Und dann bin ich auch immer noch sehr froh darum, Holy zu haben. Ziehe mir da einen Eistee rein, in der Regel. Aber wenn ich merke, dass das Energielevel droppt, dann ist schon auch Energy angesagt. Also die Vielfalt macht's ja. Es gibt ja genug Sorten und genug Geschmacksrichtungen für jede Lebenslage.
Da gibt's endlos viel. Also man kann wirklich, schaut mal das Sortiment durch, weil es ist wirklich, jede Frucht, die ihr schon mal probiert habt oder von der ihr mal gehört habt oder vielleicht von der ihr auch noch nicht gehört habt, ist irgendwie dabei. Also
da gibt's Sachen, die gibt's gar nicht.
Vor allem gibt's jetzt neue Kiwi Komodo, ne?
Genau, das ist eine neue Energy-Sorte. Wenn ihr die bis morgen, also das heißt bis zum 21. Juni noch bestellt, gibt's sogar eine gratis Cap dazu. Das ist natürlich auch ziemlich nice.
Das ist eigentlich ziemlich geil. Das vor allem für mich als Glatzenträger ist eine Cap eigentlich gerade jetzt an den heißen Tagen hier im Süden unverzichtbar.
Reib's noch mal rein.
Nicht nur, ja, natürlich. Aber
nächste Woche dreht's hier, habe ich gehört.
Ist es so? Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Aber na doch, nee, Quatsch, hier dreht's auch. Also, ne? Ich glaube, wir tauschen so ein bisschen. Aber Cap lasse ich trotzdem auf. Nicht, dass das Sonnenstrahlen irgendwie durchkommen.
Dann sprechen wir uns nochmal.
Ja, richtig. Und der Riesenvorteil ist natürlich, dass du dann auch, wenn es heiß ist, schwitzt du ja auch. Und deswegen hat Holy nicht nur Energy, Holy hat nicht nur Eistees, die dich wach halten, Holy hat auch Hydration Drinks. Weil, wie ich in Australien damals gelernt habe, stay hydrated, Mike. Ganz wichtig.
Ja.
Und das kriegst du mit Holy auch hin. Da gibt es auch hervorragende Geschmacksrichtungen. Ich habe letztens tatsächlich mal Cranberry probiert. Hydration. Auch sehr gut. Und ihr könnt euch auch wunderbar durchprobieren, ne? Also A, Kiwi Komodo natürlich neu und sonst gibt's auch diverse Möglichkeiten.
Genau, da kann man wie immer die Starter-Sets empfehlen. Also da gibt's entweder, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte nur Energy oder ich möchte nur Eistee oder nur Hydration, dann gibt's da jeweils einzelne Starter-Sets. Gibt aber auch die Deluxe-Version. Da sind einfach aus allen drei Richtungen alle Bestseller mit drin und dann könnt ihr da einfach für euch herausfinden, was euch am besten gefällt und dann gegebenenfalls nachbestellen. Natürlich geben wir euch dafür auch Rabatte mit. Mit dem Code KORB5 kriegt ihr 5 Euro Rabatt.
Wenn ihr erst morgens am Fischmarkt seid, der Freaks, ne?
Da steht das selbstverständlich. Ja. Mit dem Code KORB. Einfach nur KORB. Kriegt ihr 10% auf jede Bestellung. Auch wenn es nicht die erste ist. Dann könnt ihr euch also selbst ausrechnen, was euch mehr bringt bei der jeweiligen Bestellung. Das ist der Move.
Und nachdem nicht jeder des Norddeutschen mächtig ist, gibt es auch alles nochmal in den Shownotes.
Danke. Ja? Sehr gut.
Ja. Sehr wichtig. Schwarz auf weiß. Dann könnt ihr nochmal gucken. Und dann schauen wir.
So schön Zitteral.
was euch durch den Sommer begleiten soll. Ne? Welches Getränk? Welches zu welcher Lebenslage passt? Zu welchem Wetter? Zu welchen Schlafgewohnheiten? Wie auch immer. Und damit, so, nachdem wir jetzt eine knappe halbe Stunde rum haben, kommen wir dann auch mal zu den Fragen. Aber es gab ja wirklich Themen heute. Ne? Wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber war ja schon Interessantes dabei.
Und Monty Williams und die Bulls.
Bisschen gespannt bin ich ja schon.
Ob jetzt die Fragen, was passiert. Max, die Fragen.
Achso, die Fragen. Entschuldigung. Ich schwurfte ab. Ich fange einfach direkt an. Semih Omerasić, Canan Musa von Real hat sich als junger Mal in der NBA versucht und ist gescheitert. Wie kann es sein, dass er dann bei Real einen erfolgreichen Basketball spielt? Immerhin war er letztes Jahr MVP, dieses Jahr Finals MVP in Spanien. Ist der Unterschied so extrem oder könnte er den Sprung noch einmal über den großen Teich wagen und dort bestehen? Tut mir leid für die wahrscheinlich dumme Frage eines Laien. Finde ich gar nicht so dumm, also überhaupt nicht.
Nee.
Es ist irgendwie interessant. Ich meine, gut, es gibt Luka Doncic, aber es gibt ja schon viele Beispiele von in Europa dominanten Spielern, die den Sprung in die NBA entweder spät gewagt haben oder gewagt haben und es nicht funktioniert. Also ich meine, kannst ja Spanulis, Teodosic, wie heißt er, der Spanier? La Bomba.
Also Navarro.
Navarro, richtig, ja, Entschuldigung.
Und Fernandes und Rodriguez, die jetzt ja beide aufhören, was da übrigens Salut an dieser Stelle, da
merkt man, dass man
richtig alt ist. Rodriguez,
geil.
Ja, da merkt man wirklich, dass man richtig alt ist, weil man die halt schon immer dabei hatte und weil man eigentlich davon ausging, dass die auch noch in 30 Jahren bei irgendwelchen großen Turnieren am Ende die wichtigsten Würfe treffen. Aber das waren ja, also Rudy Fernandes war ja jung in der NBA und der war da gut eigentlich. Also der war ja wirklich kein schlechter Spieler, aber der hat zum Beispiel für sich entschieden, in Spanien bin ich halt ein Superstar. Ich habe da eigentlich mehr Bock drauf, weil also da ist halt meine Rolle anders. Und ich glaube, das ist auch was bei Musa dann schon halt ausschlaggebend sein kann, weil ich fand, der war in Ansätzen interessant, als er in Brooklyn war. Der war ja wirklich noch sehr jung. Der ist ja, ich glaube, mit 19 da dorthin gekommen und hat sich jetzt halt nicht so direkt etablieren können. Aber man hatte schon manchmal Phasen, wo man dachte, vielleicht wird der einer. Aber das ist, also für so einen Spieler ist es dann halt auch manchmal die Abwägung, nehme ich dieses, vielleicht wird aus mir hier irgendwann einer, der konstant Minuten sieht, aber sicherlich nicht ein Star. Versuche ich das oder gehe ich halt lieber nach Europa, wo ich ziemlich sicher sofort halt ein Star sein kann? Und ich glaube, das sind dann halt einfach so Entscheidungen, die Spieler unterschiedlich treffen und die auch unterschiedlich Sinn machen. Und also was so den Basketball angeht, es ist halt schon anders im Sinne von, die NBA ist im Schnitt einfach deutlich athletischer. Und ich glaube, da fallen dann manchmal bei Spielern, da würde ich jetzt zum Beispiel an jemanden wie Teodosic oder so vor allem denken, da fallen dann halt so paar Probleme oder Defizite viel schneller auf, als das jetzt in Europa der Fall war, wo man mit ihm vielleicht ein bisschen, also defensiv anders arbeiten kann. In der NBA geht es dann halt schon mehr darum, solche Spieler dann auch zu finden und zu attackieren und sie halt in Aktionen zu verwickeln. Und wenn du dann nicht gleichzeitig irgendwie offensiv ein Superstar sein kannst, dann ist das halt relativ schnell einfach ein relativ großer Nachteil. Und ich glaube, das ist eigentlich so der größte Unterschied. Also es ist jetzt nicht so, dass in Spanien oder in der Euroleague oder in Europa allgemein nicht auch verdammt guter Basketball gespielt werden würde oder dass jemand wie Musa oder Teodosic oder auch Micic, der ja jetzt gerade seine erste NBA-Saison gespielt hat und da auch interessante Erfahrungen gemacht hat. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie nicht trotzdem überragende Basketballspieler wären. Es ist halt einfach nur, manche Leute passen, glaube ich, von ihren Anlagen her ein bisschen besser zum europäischen Basketball, manche Leute passen ein bisschen besser zum NBA-Basketball.
Ja, und ich glaube, das Ding ist auch, also gerade Musa kam ja als junger Spieler, aber gerade wenn so diese gestandenen Spieler rüberkommen, ist es, glaube ich, schon auch einfach eine Umstellung. Du bist halt dann eben kein Star mehr und da geht es ja auch um die Art der Touches, die du bekommst, um die Art und Weise, wie du deinen Rhythmus findest dann im Endeffekt. Und ich glaube, das ist halt nicht so einfach, gerade wenn du wenn es um Teodosic geht oder auch Spanulis, der ja in Europa absolute Legende und in der NBA hat es nicht so richtig funktioniert. Und wenn du ihn dann spielen siehst in der Euroleague, dann denkst du dir so, okay, wie kann das sein? Weil er halt dann einfach Spiele, ich war einmal in der Halle, Final Four 2015, glaube ich, war das, als er dann einfach kurz vor Schluss im Halbfinale entschieden hat, dass er jetzt halt CSKA Moskau einfach auseinandernimmt und einfach jeden Wurf getroffen hat. Also es war komplett egal.
Das Spiel kann ich mich auch noch erinnern.
Ey, und das halt in der Halle zu sehen, plus dann eben noch die Olympiakos-Fans dazu damals, aber wie dieses, also es war so ein magischer Moment sozusagen. Und das ist aber halt, wie du sagst, ich glaube, das ist so dieser europäische Basketball, der einfach ein bisschen anders ist. Bei Spanulis war ja auch das Ding zum Beispiel, dass er einen relativ niedrigen Release hatte. Ja. Plus dann in der NBA, er hat dann nicht dieselbe Explosivität im Vergleich, bekommt dann nicht die Separation hin. Das heißt, er wird sein Wurf schwerer los, er ist dann nicht der Star, er hat nicht dieselben Touches. Und ich glaube, das sind einfach so Faktoren, die es dann Spielern vielleicht ein bisschen schwerer machen und halt eben die Dinge, die du sagst, du wirst halt als, wenn du defensiv, wenn du nicht so agil bist, wirst du halt schnell rausgepickt und wenn du dann offensiv nicht so dominieren kannst, dann es ist eine andere Art Basketball. Es ist einmal, genau, ich finde es eigentlich, das finde ich eine gute Aussage. Es ist eine andere Art Basketball. Besser, schlechter, ja. Darum geht es ja gar nicht. Also es ist ja wirklich, es kann sein, dass im direkten Vergleich die NBA überpowert, aber es ist trotzdem jetzt dann nicht besser. Es kann auch sein, dass, also es gibt ja genug Leute, die europäischen Basketball oder den internationalen Basketball halt deutlich mehr genießen als den NBA-Basketball, was ja auch total legitim ist, weil es einfach eine andere Art ist, das Spiel zu zelebrieren.
Ja. Ja, es ist ein anderer Style. Und insgesamt ist trotzdem, also das individuelle Niveau in der NBA ja. ist sicherlich höher, ne? Ja. Aber so stilistisch kann man da durchaus auch mal sagen, dass das Europäische kann einem mehr gefallen. Aber also um nochmal auf Musa zurückzukommen, ich kann mir schon vorstellen, dass er den Sprung irgendwann nochmal macht, wenn er darauf Bock hat, aber ihm wird halt da dann auch bewusst sein müssen, dass er in der NBA halt nicht der Typ wäre, der jetzt irgendwie Topscorer seiner Mannschaft wäre, sondern halt wahrscheinlich eher. Also keine Ahnung, eher jemand, der halt mehr Zeit abseits des Balles verbringt wahrscheinlich, vielleicht auch jemand, der eher von der Bank kommt oder so, und dann, da muss man halt immer abwägen und so. Sergio Llull hat ja zum Beispiel auch immer diese Abwägung gemacht, den wollten über Jahre die Rockets immer in die NBA holen, die haben ja damals unfassbar viel Geld für diesen Pick bezahlt, damit sie den mal irgendwann kriegen können. Der hat immer gesagt, nö, also, weil er halt wusste, in Spanien bei Real ist er ein absoluter Superstar, in der NBA wäre er es nicht, und er hat sich dann halt dagegen entschieden. Und das war halt auch okay.
Ja, und ich meine, also die ganzen Leute, also Fernandes, Yui, gut, Rodriguez ist ja in die NBA und ist dann wieder zurück und hat dann auch noch in Milan und so gespielt. Aber das sind ja Legenden bei ihren Clubs. Also weißt du, das ist ja auch was wert. Dann warst du zwar nicht in der NBA oder warst vielleicht nur kurz in der NBA, aber du hast halt irgendwie, du hast einen richtigen Status und du hast ja auch dieses Umfeld, also als Spanier in Madrid oder in Spanien generell und so. Und Familie etc., das sind dann auch noch Geschichten. Und eben, also ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein. Also sicher, nicht jeder Spielertyp passt in die NBA. Also es ist ja schon so, auch dass man immer sagt bei so Leuten wie Teodosic, so wie sieht's denn in der NBA aus? Calderon ist irgendwie so ein Gegenbeispiel. Der hat irgendwie seine gute Nische in der NBA gefunden. Der hätte in Europa wahrscheinlich auch ein Star sein können. Und der hat aber irgendwie in der NBA, hat das irgendwie ganz gut funktioniert.
Aber der ist ja auch erst super spät rübergekommen.
Ja, genau.
Vorher auch lange in Europa. Ja. Und dann war der nicht irgendwie 32 oder so, als er debütiert hat in der Liga?
Ein bisschen jünger schon, oder?
Ich guck das mal kurz nach. Vielleicht verwechsel ich den gerade auch mit
irgendwem. Ja, ich glaube, ich.
Ach nee, genau, mit Pablo Prigioni habe ich ihn jetzt verwechselt. Der war 100 Jahre alt, als er debütiert hat.
Und der ist Assistant Coach jetzt mittlerweile in
Minnesota. Ja, genau, bei den Timberwolves, ne?
Ja.
Ja, Calderon war nicht so alt, der war 25.
Ja. Also, das. Ja, der hat eine lange NBA-Karriere gehabt.
Ja. In Sachen Effizienz seiner Zeit voraus. Der war ein überragender Shooter einfach.
Ja, genau. Naja. Ich habe in letzter Zeit echt nicht viel europäischen Basketball geguckt, aber so ein bisschen Bock habe ich jetzt schon wieder irgendwie.
Ja. Gut, dass du jetzt genau die richtige Zeit dir dafür ausgesucht hast, wo alles vorbei ist.
Wo alles vorbei ist. Nee, aber jetzt kann ich mich ja seelisch drauf vorbereiten, weißt du? Kann mich schon mal raussuchen.
Ja. Ein bisschen Weltbasketball kannst du ja bald gucken.
Olympia, genau. Eben. Genau. Spielen sie alle mit. Plus der Amerikaner. Meinst du, es gibt wieder so eine Doku, so eine Underdog-Doku, wie LeBron und Durant und Curry so im Motel sitzen und sich überlegen, ob sie überhaupt eine Chance haben. Und dann am Ende so wie Kai aus der Kiste diese Goldmedaille holen.
Meinst du, das ist immer noch eine Frechheit, dass es diese Doku gibt. Ja. So ein bisschen mit dieser, also dass es die Doku gibt, ist okay, aber mit dem Narrativ, diesem Erzählungsbogen ist schon ein bisschen albern.
Ja.
Niemand hat jemals an sie geglaubt.
Nein. Und sie haben, also against all odds, haben sie es hinbekommen. Gut, Tatum 99. Wie findet ihr die Entwicklung von Joe Mazzulla? Ich bin sehr positiv überrascht, wie er sich geschlagen hat in den Playoffs. Guten Gameplan, gute Entscheidungen getroffen etc. Ich war vor der Saison echt pessimistisch nach der letzten Saison mit seinen Nicht-Timeout nehmen, auch keine taktischen Änderungen nehmen. Waren ihn letztes Jahr ziemlich unflexibel in den Bereichen. Ja, wir haben ja am Dienstag schon kurz mal ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eigentlich beide die Entwicklung auch ziemlich positiv fanden. Und bei mir war ja so der Aufhänger, dass gerade diese Timeout-Geschichte, das ist natürlich was dir ins Auge springt, aber dass er halt Runs ziemlich schnell gestoppt hat, eben auch in Spiel 5. Dallas auf minus 18 ran, direkt Timeout und sowas, das war ja das eine. War ja auch so ein bisschen seine Philosophie aber vorher, dass die Spieler das schon, oder grundsätzlich ist es seine Philosophie, dass er den Spielern das Rüstzeug mitgibt, damit sie dann auch in solchen Situationen selber Entscheidungen treffen können, um Runs des Gegners zu beenden, ob das dann immer funktioniert oder nicht. Aber das ist ja gerade so was Tatum dann schreibt. Er ist halt flexibler in dem Sinne. Und ich meine, du hast ja auch gesagt, erstes Jahr, er war nicht in der ersten Reihe. wurde auf einmal Headcoach, hat keine richtige, also sein Staff war nicht bereit sozusagen, er hatte keine erfahrenen Assistant Coaches und so, und da kamen halt viele Sachen zusammen, und deshalb bleibe ich dabei. Ich finde es sehr cool, dass Boston an ihm festgehalten hat, dass Boston das genutzt hat, was sie gesehen haben in Jahr 1 an positiven Geschichten und ihm dann eben zugestanden haben, dass dieser Sprung sehr, sehr groß war, dass er Entwicklungspotenzial hat, dass er auch halt einfach eine sehr, sehr gute Idee hat vom Basketball, dass er mit den richtigen Spielern diese Idee auch umsetzen kann und dann halt wirklich was, also eigentlich in Retrospektive ein nicht zu stoppendes Team zusammenstellen kann oder aufs Parkett schicken kann. Und ja, also ich würde sie sehr positiv betrachten, die Entwicklung von Joe Mazzulla.
Ja, ich auch. Also hast eigentlich alles Wichtige gesagt. Ich glaube halt auch, dass wirklich dieser, also einerseits seine eigene Entwicklung, aber vor allem auch so die Entwicklung vom Coaching-Staff im Allgemeinen da sehr hervorzuheben ist, weil einfach letztes Jahr waren Sam Cassell und Charles Lee ja nicht dabei, die jetzt halt, glaube ich, schon einen ziemlich großen Unterschied auch gemacht haben, ja. Und halt einfach auch nochmal so, was die Kommunikation mit den Spielern angeht und so, halt auch geholfen haben. Und grundsätzlich glaube ich, dass der Typ unfassbar smart ist und dass der gute Ideen hat, wie zu spielen ist, dass er vielleicht noch ein bisschen besser darin werden konnte, diese Ideen dann auch ans Team zu kommunizieren, aber dass man da jetzt halt einfach schon einen riesengroßen Schritt gesehen hat. Und also der Erfolg gibt ihm sowieso recht, aber ich fand halt auch echt häufig, dass sie so Kleinigkeiten einfach echt gut beherrscht haben, so im Sinne von Viertel gut beenden beispielsweise, solche Sachen, dass da halt irgendwie so der Fokus auf den Punkt da war, dass auch dann, das ist natürlich immer geil, wenn es dann funktioniert, aber dass dann halt für die letzten paar Sekunden und man hat Ballbesitz nochmal Pritchard eingewechselt wird, weil man weiß, er ist der Heath, er ist der Heath God, solche Sachen, ne? Also das war, finde ich, schon ein Team, was echt gut da drin war, so seine Chancen zu maximieren. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch zu einem großen Teil seiner Philosophie geschuldet. Und also, dass, wenn man bedenkt, wie jung der immer noch ist, dass das erst sein zweites Jahr als Headcoach war, muss man sagen, das ist schon sehr vielversprechend. Also
absolut.
Würde ich jetzt auch als, natürlich hatte der auch einen tollen Kader, wahrscheinlich den besten Kader der Liga, aber du musst es halt trotzdem auch dann erstmal so auf die Straße bringen, sozusagen.
Ich meine, ich fand schon krass, wie final teilweise über ihn geurteilt wurde nach der letzten Saison. Also ja. wenn man alles in Betracht zieht, was so außenrum passiert ist in der Saison, wie er zu diesem Job gekommen ist und wie dann halt viel in Frage gestellt wurde, ob Boston da irgendwie Mist gebaut hat, ob sie nicht jemand anderen hätten nehmen sollen und so. Also fand ich schon, ja. Und deswegen freut es mich auch irgendwie, dass es dieses Jahr so gut funktioniert hat. Dann Mando Thunder. Was würde ein Verlust von KCP für die Nuggets bedeuten? Als Nuggets-Fan ist die Angst groß. Und welche Spieler könnten den Nuggets weiterhelfen? Ja, KCP, ne? Wäre nicht so gut, oder?
Es wäre ein sehr großer Verlust, weil Premium-Rollenspieler auch ein perfekter Fit in dem System eigentlich, auch wenn er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist und auch nicht die besten Playoffs gespielt hat, so für seine Verhältnisse, aber er ist halt trotzdem ein toller Spieler, meiner Meinung nach. Also ja. den du in jedem Team gut gebrauchen kannst und gerade in so einem. Und bei Denver ist halt die Situation, dass sie ihn nicht so 1-1 ersetzen können, wenn er weggeht, weil sie, auch wenn er seine Optionen nicht zieht, da ist kein Cap-Space oder irgendwas da. Mhm. Aktuell, also wenn er seine Option zieht und Reggie Jackson seine Option zieht, dann wäre Denver sogar schon Second-Apron-Team. Dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen. Aber also wenn er die nicht nimmt, dann sind sie halt trotzdem noch ein Luxussteuerteam. Und es wird halt dann nicht über Free Agency gehen. Es wäre dann schon eher nötig, dass man halt sagt, können wir Michael Porter traden für 2 oder 3 Rollenspieler oder so? Ist aber auch die Frage, kriegt man da einen guten Deal zustande? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da nicht jemanden zurückbekommt, der so gut ist wie KCP und Porter und halt diese Sachen abdeckt, die beiden liefern, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Deswegen sollte Denver schon auf jeden Fall darauf hoffen, dass sie KCP behalten können. Ich glaube auch, dass der in seinem Wert und also in dem, was er einer Mannschaft geben kann, seit Jahren eigentlich ziemlich unterschätzt ist. Und insofern, die Gefahr ist real, würde ich sagen.
Ja, also was sein Impact angeht, auch gerade in Sachen Lockerroom, glaube ich, habe ich immer so den Eindruck, dass er dem Team da sehr, sehr gut tut, was die Mentalität angeht. Also er kam ja auch schon mit einer Meisterschaft irgendwie nach Denver und so, und dass er da auch auf persönlicher Ebene relativ wichtig ist. Und wie du sagst, also dieses Skillset ersetzt du halt nicht so einfach, wenn du so jemanden verlierst. Gerade wenn du eben keinen Capspace hast, um dann zu sagen, gut, dann signen wir Paul George. Nein, Quatsch, aber halt dann einen adäquaten Ersatz zu holen. Wer Jetzt wäre nur mal meine Frage, also Wurf ist natürlich das Ding. Ne? KCP hat sich jetzt mittlerweile, war ja am Anfang seiner Karriere gerade so in Detroit und up and down, gab ja auch Fragezeichen in LA dann, aber irgendwann hat er sich ja stabilisiert in den hohen 30ern, niedrigen 40ern von draußen. Letzte Saison Playoffs oder letzte Playoffs war es jetzt wieder so ein bisschen so ein Rückfall, wenn man so will. Aber grundsätzlich ist er ja halt der Prototyp des 3D-Wing. Aber wer jetzt, und dem fehlt eben der Wurf, aber wäre Peyton Watson jemand, den man aufbauen könnte, so ein bisschen als Nachfolger, bei dem du dir vorstellen kannst, also ich weiß halt nicht, inwieweit der Wurf möglich ist, weil ich habe mittlerweile gelernt zu sagen, ja, der muss ja nur werfen lernen, dann passt das schon, kann man sich, glaube ich, knicken, bei manchen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Aber so, gerade was das Defensive angeht, er hat natürlich nochmal was, eine ganz andere Komponente, ein bisschen wilder, ist auch minimal größer, Peyton Watson, als KCP. Aber wäre das jemand, den du als Nachfolger perspektivisch aufbauen könntest oder passt die Rolle nicht so richtig? Oder müsstest du die Rolle dann auch adaptieren?
Ich glaube, also ich meine, grundsätzlich willst du den natürlich auch behalten und auch aufbauen. Und ich glaube auch, dass Peyton Watson über die nächsten Jahre eine wichtige Rolle spielen soll für die Nuggets. Also insofern ja, aber im Moment ist er, glaube ich, einfach offensiv noch nicht so weit, dass man sagen kann, das wäre jetzt nicht ein massives Downgrade, wenn du jetzt sagen würdest, KCP ist weg und Watson ist nächste Saison unser Starter, weil er halt einfach offensiv schon da immer noch zu roh ist. Und ich hätte trotzdem die Hoffnung, dass er an seinem Wurf arbeiten kann. Aber es ist halt wirklich schon auch es sind mehrere Entwicklungsschritte von dem, wo er jetzt gerade ist, zu ich kann einigermaßen verlässlich Dreier werfen, zu dann irgendwann nächster Schritt, ich nehme die auch mit einem hohen Volumen und man nimmt mich auch ernst da draußen. Ja. Das ist halt auch lange nicht der Fall. Und wenn Denver, die haben ja auch Aaron Gordon. Das ist halt auch ein Spieler, der draußen nicht ernst genommen wird und das auch zu Recht. Und der natürlich auch sehr gut darin ist, rauszufinden, wie er sonst effektiv sein kann. Aber das ist ja auch ein bisschen dadurch möglich, dass halt sonst die Leute, die auf dem Feld sind, auch von draußen werfen können. Selbst wenn Denver jetzt nie ein Volume-Shooting-Dreier-Team war oder so. Aber das ist ja trotzdem in der Regel so, dass er der einzige designierte Non-Shooter ist und die anderen halt werfen können. Und wenn du dann einen zweiten Starter mit drin hast, der eigentlich nicht wirklich werfen kann oder will oder zumindest nicht wirklich ernst genommen wird, dann läufst du halt auch Gefahr, dass so dieses Two-Man-Game von Gordon und Jokic ein bisschen weniger gefährlich wird oder ein bisschen leichter zu verteidigen ist, weil du halt noch einen Helper mehr haben kannst und so. Und das ist so dieses, sag ich mal, Nuggets-Ökosystem, das ist schon, da ist schon wichtig, dass da auch doch Leute mit drin sind, die halt auch ernst genommen werden, damit halt diese einzelnen Komponenten, die sie haben, so gut funktionieren können, wie sie funktionieren. Insofern, es braucht Watson, aber es braucht eigentlich auch KCP. Mhm. Oder halt jemanden in der Klasse von KCP. Und es, also eigentlich kann das nur KCP sein, weil es schwierig wird, irgendjemand anders zu bekommen.
Wer würde Ihnen noch weiterhelfen? Gibt's Spieler?
Naja, keine mit der Klasse, die sie bezahlen können. Deswegen ist es schwer, das jetzt irgendwie sinnvoll zu beantworten oder darüber irgendwelche Namen zu fabulieren, weil es für sie ja schwer ist, die Leute dann zu bekommen entsprechend.
Ja. Und ich meine, am Ende, vielleicht klappt es ja auch mit KCP, dass er verlängert und dann hat Peyton Watson ein Jahr mehr, hat einen Sommer mehr, um an seinem Spiel zu arbeiten. Dann hat auch Christian Brown ein Jahr mehr. Strother hat ein Jahr mehr. Also da ist ja, es gibt ja Möglichkeiten, dass sie sich von innen heraus verbessern, plus sie sind halt weiterhin verdammt gut. Also es war jetzt dieses Jahr, sind sie auf ein scheiß Matchup getroffen, wurden, glaube ich, auch so ein bisschen kalt erwischt. Hatte ich so den Eindruck, so in den ersten zwei Spielen haben sie dann in die Serie zurückgekämpft und in Spiel 7, was auch immer, dann ist der Saft ausgegangen. Murray war nicht bei 100% und so.
Also ist immer noch ein bisschen unfassbar eigentlich, dass das passiert ist und dass sie dann 20 geführt haben und Spiel 7 zu Hause dann trotzdem verloren haben.
Ja, also genau. Und dann am Ende laufen sie so zurück, run it back und so. Ja? Am Ende gehen sie genauso oder so ähnlich nochmal in die neue Saison und sind halt trotzdem wieder unter den Top-Favoriten und holen den Titel dann wieder. Also es ist ja, Denver ist ja, für mich fühlt sich Denver nicht wie auf dem absteigenden Ast an.
Und, nee, für mich auch nicht.
Und ob sie dann mit, weiß ich nicht, vielleicht mal so ein bisschen vorfühlen, was für Michael Porter Jr. möglich wäre, so nachdem er ihnen jetzt halt in diesen Playoffs nichts geben konnte, aber nicht das geben konnte, was sie gebraucht haben. Er konnte nicht dann mal irgendwie übernehmen, wenn sich Murray schwer getan hat, wenn sich Jokic schwer getan hat gegen die Timberwolves. Und dann sagen, okay, weiß ich nicht, für wen ist er interessant? Wer sieht ihn irgendwie als guten Fit, der einen guten Fit für uns hat? Er ist ja ein sehr guter Fit in Denver, muss man ja sagen. Aber wenn sie was verändern wollen, dass sie vielleicht ein bisschen vorfühlen. Aber für mich, ich würde mir als Denver-Fan würde ich mir keine Sorgen machen. Als Denver-Sympathisant und großer Murray-Fan mache ich mir auch keine Sorgen. So würde ich es mal sagen.
Naja, also was ich glaube, wenn sie jetzt KCP ersatzlos verlieren, dann
würde ich mir schon genau, dann genau, was das Team insgesamt, wenn sie so zurückkommen. Wenn KCP geht, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus.
Ja.
Da bin ich gespannt, wie sie es auffangen. Es ist ja auch immer, wir haben ja jetzt so die Vorstellung und ich, also was du sagst, also dass du halt dass du dieses Spacing brauchst, dass du jemanden brauchst, der ernst genommen wird von der Defense von draußen, ist absolut richtig. Also da will ich nicht widersprechen, aber nehmen wir mal an, KCP geht und sie finden keinen Ersatz. Wäre ich trotzdem gespannt, wie es dann wäre, wenn Watson mehr Spielanteile bekäme. Und welche Twists es dann gäbe in der Offense, wie sie es dann hingekommen. Dann hast du weiterhin das Spacing-Problem, du hast weiterhin Gordon auf dem Feld, den du auch auf dem Feld haben möchtest. Aber trotzdem wär's interessant und es könnte dann trotzdem erfolgreicher Basketball sein am Ende. Das ist halt nur nicht mehr so klar. Das ist halt nur, oder beziehungsweise es ist halt nicht mehr das, was es mal war. Dann wäre es halt irgendwie was anderes. Ob das dann so gut ist, muss man sehen. Der Becher. Sollte ich mir als Philly-Fan Hoffnungen machen?
Ja, warum nicht?
Joel Hans ist ja noch da.
Oder? Maxi wahrscheinlich auch.
Eben. Und das ist schon mal ziemlich gut. Dass sie als Bulls-Fan sagen, damit wäre ich schon zufrieden.
Ja, also zu Recht auch. Das ist ja ein guter Ausgangspunkt.
Ja.
Und also, ich meine, wenn jetzt die nächsten Wochen sie absolut nichts gebacken kriegen mit dem Geld, was sie haben oder mit der Flexibilität, was sie haben, dann kann man an den Punkt kommen, wo man sagt, blöd. Aber jetzt gerade kann man eigentlich, finde ich, durchaus hoffnungsvoll in die Offseason gehen. Vielleicht kriegen sie es ja hin. Und dann ist halt die Situation bei den Sixers immer so, die Hoffnung muss irgendwie lauten, wir managen Embiid so durch die Saison, dass er dann fit in den Playoffs ist. Das ist noch nie, also hat noch nie geklappt, aber es kann ja mal klappen. Und also
so ist es.
Jetzt gerade war er in den Playoffs, wenn er gespielt hat, gut. Also hat auch teilweise ein bisschen frustriert, muss man sagen, war auch ein bisschen phasenweise sehr unsportlich unterwegs, aber hat ja trotzdem auch New York teilweise wirklich massive Probleme bereitet. Und Maxi war teilweise richtig gut in der Serie. Und wenn man dann guckt, so irgendwann ist man ja vielleicht mal fit und irgendwann kriegt man vielleicht noch ein Team um die beiden herum, was dann quasi ausreicht. Und dann ist es ja ein gefährliches Team. Ich meine, sie waren letzte Saison in der Zeit, wo Embiid fit war, waren sie vom Net-Rating her fast so gut wie Boston und waren das, also auch das zweitbeste Team der Liga, abgesehen von Boston. Und das, man muss das jetzt nicht unbedingt kaufen. Da waren natürlich auch irgendwie viele Spiele, also mindestens 10 Spiele gegen Detroit und Washington jeweils mit dabei. So, deswegen kann man das vielleicht noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber das ist ja ein verdammt gutes Team und insofern, oder beziehungsweise ist ein verdammt gutes Fundament. Und mal gucken, was sie jetzt daraus machen, aber ich würde jetzt als Sixers-Fan, natürlich kann man, wenn man so, also die typische Fan-Perspektive hat natürlich immer sagen, es wird nie passen. Einfach aus dem Grund, weil man denkt, Embiid wird nie fit sein. Kann auch sein. Kann aber auch sein, dass es halt irgendwann mal eine Saison gibt, wo es alles zusammenläuft. Und ich glaube, so von der spielerischen Qualität her ist da ja schon viel, wo man durchaus hoffnungsvoll sein kann.
Ja, und ich meine, natürlich kannst du sagen, okay, wir haben jetzt gerade sozusagen niemanden unter Vertrag und wie sollen die alle irgendwie zurückkommen und wie sollen wir das Team zusammenstellen? Aber ich denke eben, wie du sagst, also du hast Embiid, du hast wahrscheinlich Maxi und du hast so viele Möglichkeiten und Daryl Morey gilt ja als durchaus jetzt fehlt mir gerade das Wort. Gut, kreativ. Das ist auch ein seltenes Wort, deswegen ist mir gerade nicht eingefallen. Geht er als kreativer Kopf. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er mit so einer blanken Leinwand auch irgendwie was anfangen kann. Und ich wäre voller Hoffnung im Endeffekt, weil es gibt jetzt nicht die ganz großen. Also klar ist es nicht einfach, Spieler dann zu sein, weil Bird Rights und Cap und so. Es ist jetzt nicht so, der geht und der kommt und wir können den Vertrag einfach verlängern und das zählt dann anders gegen den Cap und sowas. Das gibt's jetzt nicht. Aber ich könnte, also dieses Ding, wir können jetzt einfach mal schauen, wie wir unser Team gern zusammenstellen würden, wie wir unser Team neben Maxi und Embiid gern hätten, welche Spielertypen wir brauchen, welche Spielertypen wir vielleicht auch brauchen, um Embiid mal Pausen zu geben. Und wie gesagt, es gibt Cap-Restriktionen, aber ich find's sehr spannend und ich hätte auf jeden Fall Hoffnung, dass da ein gutes Team in die Saison geht, dass da halt ein Team mit Potenzial Conference Finals, Finals Championship in die Saison geht, weil das mit Embiid und Maxi meiner Meinung nach möglich ist. Sofern Embiid natürlich fit ist in den Playoffs.
Also zweite Runden aus?
Normalfall zweite Runden aus, auf jeden Fall.
Okay, ja, wollen wir sicher gehen.
Ja. Gut. Oh my God, eine etwas andere Frage. Jetzt, wo er auch offiziell sein Retirement bekannt gegeben hat. Was für ein Spieler war Rajon Rondo? Die Clips mit seinen Highlights sehen immer spektakulär aus. Er war auch ziemlich spektakulär, gell?
Ja, der junge Rondo war eine Erscheinung.
Also, ja. Pre-Kreuzbandriss eigentlich. War so dieses, ja. Das war, er war auch damals einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe also, mal früher bei 2K halt immer mit den Celtics gespielt und habe immer mit Rondo einfach so komplettes Stat-Hunting betrieben, die ganze Zeit.
Also, Real Life oder was? Quasi eine Doku gespielt.
Sozusagen.
Ja,
ja. Ich hab ihn dann auch zum 30-Punkte-Scorer gemacht und so. Also das war schon, das war mir immer sehr wichtig, dass Rondo dominiert. Genau, ich mochte ihn immer sehr gerne. Also ich fand auch so diesen Ansatz, dieses sehr teamdienliche, wie er gespielt hat, auch wenn das teilweise in übertriebener Manier war. Also wenn ich da heute drauf gucke, dann ist es schon auch so, dass er häufig halt einfach nur für den Assist gespielt hat und dadurch natürlich dann auch nicht so verteidigt wurde wie jemand, der auch daran denkt, hey, ich könnte ja, wenn ich einen freien Layup habe, den auch selber nehmen. So, das war jetzt nicht immer geil, aber damals fand ich es einfach extrem geil. Und er hatte so diese Highlights und er hatte ja auch manche dann Spiele oder sogar Serien, wo er halt doch mal zum Scorer wurde und auch dominant war. Also er hat ja damals mit LeBron fast auf Augenhöhe gebattelt teilweise in den Playoffs und war heftiger Athlet, der irgendwie auch defensiv natürlich total einen Impact haben konnte, der diese krassen langen Arme hatte, komische Bewegungsabläufe hatte, noch so diese klassische Rondo-Fake, was er immer gemacht hat, so mit dem Ball in der Hand, so hinter den Rücken und dann doch den Layup nehmen, wie oft er damit Leute hochgenommen hat, das war schon geil, also war auch eigentlich genau der richtige Point Guard am Anfang so für diese Big Three Ära Celtics, weil er halt da so per Default immer nur passen wollte und da einfach sich halt erstmal gut so in den Dienst der Mannschaft stellen konnte. Irgendwann war das ja nicht mehr so. Er und Ray Allen konnten sich ja dann auch irgendwann gar nicht mehr leiden, weil er dann eigentlich so gesagt hat, hey, ich gehöre jetzt hier aber langsam auch dazu. Irgendwann hat er mir dann auch fast so ein bisschen leid getan, weil er ja gerne schnell spielen wollte und er halt mit diesen alten Fürzen zusammengespielt hat, von denen keiner rennen wollte. Aber für eine kurze Zeit war es schon gut. Und dann kam leider die Verletzung und danach konnte er nie wieder so richtig dran anknüpfen, hat aber ja teilweise schon auch noch ein paar gute Saisons und gute Rollen gespielt. Also er war ja auch bei diesem Titel der Lakers 2020 war er auch nochmal prominent involviert.
Ja.
Hat für Sacramento auch nochmal die Liga bei den Assists angeführt. Ich glaube, bei den Pelicans, da war er doch auch in dieser einzigen Saison, wo Davis und Cousins zusammen richtig gut waren, war er ja auch mit dabei.
Ja.
Und hat da irgendwie seinen Impact gehabt. Also irgendwie ein bisschen komische Karriere, aber also ich fand den Spieler nice, auch wenn er mich irgendwann sehr frustriert hat, auf jeden Fall.
Er hat halt einfach so ein Flair. Ich finde so ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, also natürlich war Jason Williams vielleicht noch ein bisschen spektakulärer, aber also er hat so ein Point Guard, der komplett nach seinem eigenen Rhythmus spielt und das Team aber mitnehmen kann. Und das fand ich bei Rondo immer komplett faszinierend. Also ich habe ihm wahnsinnig gern zugeschaut. Also gerade so, also dieses, wie er sich übers Feld bewegt hat und diese Fakes und generell, wie er Pässe gesehen hat, die andere halt nicht gesehen haben. Das ist ja nicht nur das Ding. Es war ja nicht nur so dieses, er hat den einfachen Pass irgendwie oder den einfachen Layup aufgegeben, sondern er hat ja auch Pässe gespielt, die, keine Ahnung, die sah vielleicht noch LeBron. Und dann eben diese 2012er Playoffs, wo er eigentlich ja wirklich, also eigentlich der beste Spieler der Celtics war. Also er ist ja wirklich, es war wirklich, also dieses Spiel 6, dieses legendäre Spiel 6 von LeBron, da hat Rondo die Celtics im Spiel gehalten. Also er hat sich quasi, ist wirklich scoringmäßig toe-to-toe mit LeBron gegangen und hat dann in der ersten Halbzeit zumindest. Und wenn LeBron nicht so komplett ausrastet, dann führt Rondo die Celtics in die Finals damals. Also das war schon, war schon, gerade vor Kreuzbandriss war es einfach ein unfassbar geiler Spieler, fand ich. Ja. Mit eigenem Stil einfach. Das kommt ja immer noch mal. Dadurch stach er für mich halt immer auch noch mehr heraus irgendwie.
Ja, der Unterschied zwischen ihm und Jason Williams war, dass er richtig gut war. So.
Also ja.
Also, dass er halt einfach wirklich sehr, sehr großen Impact hatte auf dem Feld. Weil das hatte Williams in der Form nicht. Der war natürlich einfach der unterhaltsamste Spieler, den es je gegeben hat. Aber
ja.
Rondo war halt auch einfach noch richtig gut.
So ist es. Nochmal Tatum 99. Endlich haben die beiden Jays es geschafft, Meister zu werden mit den Celtics. Aber wie könnte man nächstes Jahr noch Tiefe in den Kader bekommen? Porzingis ist ja auch einfach oft verletzt und ich weiß nicht, ob das nochmal so gut geht. Und Horford ist ja einfach alt. Kann ja auch sein, dass er seine Karriere beendet. Ich finde, auf den großen Positionen wäre noch eine Verstärkung gut. Zum Beispiel Theis nochmal zurückholen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er viel kosten wird und kann verteidigen, auch mal einen Dreier schießen und vielleicht noch eine kleine Verstärkung auf dem Flügel. Ich finde auch, man könnte sich mal in Europa umschauen, zum Beispiel wie Dallas es mit Exum gemacht hat, jemanden, der es damals nicht in der NBA geschafft hat und in Europa toll entwickelt hat und dann eine gute kleine Rolle in einem NBA-Team jetzt spielen kann, den Boston sich für kleines Geld holen könnte. Die Celtics können ja nicht viel machen. Was würdet ihr im Kader noch verbessern? Jetzt gebe ich mal direkt weiter, Ole. Du als alter Celtics-Connoisseur hast bestimmt schon einen Masterplan für die Offseason. Oder?
Ja, also ich meine, so viel können sie ja eh nicht machen, weil Second Apron Team, sie können tatsächlich nur Minimalverträge anbieten für fremde Free Agents. Mhm. Weshalb ich auch denke, wenn es... ja, sicher. LeBron, weißt du, sie müssen einfach nur...
Ach so, stimmt.
Bronny draften, dann können sie auch noch LeBron.
Ja, aber er unterschreibt doch keinen Maximalvertrag. Hat doch Rich Paul.
Kein Minimalvertrag.
Entschuldigung. Minimal, ja. Maximal.
Ja gut, dann halt
Teleportado.
War nur eine Idee. Ja. Egal. Also ich glaube... Einen fremden Big weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich glaube, dass man eher, wenn dann versuchen wird, Xavier Tillman zu halten. Der ist ja Free Agent, aber da hat man, soweit ich weiß, auch für die Bird Rights getradet. Und ich halte von dem eigentlich ein bisschen mehr, als er bisher zeigen konnte bei den Celtics. Also ich glaube, dass der gerade defensiv eigentlich schon ein guter dritter oder vierter Big, je nachdem, wie man zu Luke Kornet ist, steht, sein kann. Da vielleicht versucht man noch mit ihm so ein bisschen am Catch and Shoot zu arbeiten, damit man das halt noch mit reinbringt, aber dann würde ich sagen, ist die Big-Man-Rotation erstmal okay. Also perspektivisch wäre es natürlich geil, einen Ersatz für Al Horford zu haben, wo ich aber also sicher bin, dass der noch wenigstens ein Jahr spielt.
Hast du auch mehr oder weniger gesagt, oder?
Der ist ja auch jetzt gerade eigentlich noch zu gut, um zu sagen, ich höre jetzt auf.
Und, ist ja auch erst eine 30.
Und er weiß, dass er eine gute Chance hat, den Titel zu verteidigen. Du kannst ja nicht, nachdem du 100 Jahre lang auf diesen Titel gewartet hast und eine gute Chance hast, ihn dann auch nochmal zu holen, dann zu sagen, nee, jetzt reicht's.
Wenn du das Zeug einmal an den Lippen hast.
Ja, Frank genau.
Tank zu zitieren.
Frank, ja, passt gut. Deswegen, also ich glaube, dass man den erstmal eh noch haben wird. Natürlich wäre es cool, den irgendwann ersetzen zu können, aber 1:1 wird man das halt aufgrund der finanziellen Situation sowieso erstmal nicht. Deswegen ist das kein Thema für diese Offseason. Und was Wings angeht, also sie haben ja den Nummer 30 Pick, da vielleicht guckt man da, ob man einen älteren Rookie irgendwie bekommt, der halt schon relativ bald was beitragen kann. Man hat auch noch Jordan Walsh in der Pipeline, der jetzt ja immer auf der Bank saß, überwiegend in dieser Saison in der G-League gespielt hat, aber der vielleicht auch einer werden könnte. Wie gesagt, sonst ist ja der Spielraum einfach nicht so groß. Ich würde halt sagen, wenn Free Agent, dann irgendwie vielleicht noch einen zusätzlichen Wing, der mal ein paar Minuten sehen kann, vielleicht auch einen großen Wing, aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Kader irgendwie die ganz großen Baustellen sonst hat. Ich meine, interessant wird es halt sein, was sie mit Sam Hauser machen. Da hatte ich ja am Dienstag auch schon gesagt, die haben eine Teamoption. Die können sie halt ziehen, dann ist er diese Saison noch sehr günstig, aber wird dann nächste Saison unrestricted Free Agent und dann wird man ihn wahrscheinlich nicht halten können. Deswegen wäre jetzt halt auch eine Möglichkeit zu sagen, man zieht die Teamoption nicht, versucht jetzt einen neuen Deal auszuhandeln, der ein bisschen länger ist und hat den dann länger. Aber ja, sonst so die ganz großen verrückten Transaktionen erwarte ich nicht, weil sie auch einfach nicht möglich sind.
Ja, da gibt es für mich wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Und damit zu Georg Hoppe. Hey Jungs, als Orlando-Fan war es eine unfassbar coole Saison. Ich war selbst bei zwei Spielen vor Ort und man merkt, dass Aufbruchstimmung herrscht. Folgende zwei Teilfragen. Mit Jed Howard, der letztes Jahr fast in der G-League spielte, hat man quasi einen Rookie, in Anführungszeichen bereits. Sollte Orlando den 2024er Pick daher eher traden? Und zweitens, es werden aktuell viele Free Agents gehandelt in Orlando von George und Clay über Simons, Monk und Tyus Jones. Was wäre für euch das perfekte Piece, um den nächsten Schritt zu gehen? Liebe Grüße und macht weiter so. Danke dir. Würdest du den Pick traden? Kommt darauf an, was möglich ist, oder? Ich meine.
Ja, also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass man das auf jeden Fall machen muss, sondern halt eher so ein bisschen, dass sie halt gucken müssen, wer ist da noch verfügbar und auch was sind die anderen Möglichkeiten. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das ist der Nummer 18 Pick. Vielleicht können sie damit was anfangen, vielleicht können sie den aber auch einfach ziehen. Also meiner Meinung nach gibt es auch immer noch genug Sachen, die bei dem Kader noch gebraucht werden, wo man jetzt nicht sagen muss, wir haben eh schon zu viel. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, den Pick braucht man auf jeden Fall, also muss man auf jeden Fall traden. Also eigentlich überhaupt nicht.
Nee, also geht mir ähnlich. Also man ist ja auch immer so versucht, jetzt halt irgendwie so ein bisschen zu überstürzen. Und man möchte natürlich jetzt den nächsten Schritt gehen, nachdem man so nah dran war an der zweiten Runde und halt eben klar diese Probleme gesehen hat, die sie ja auch irgendwie haben und diese Lücken im Endeffekt. Und gibt's für dich einen Free Agent oder aus den genannten Free Agents ist da jemand dabei? Also Malik Monk wird ja relativ heiß gehandelt, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Der ergäbe für mich auf jeden Fall Sinn, einfach weil er jemand ist, der jetzt die Hierarchie nicht total zerhaut, weil er jetzt nicht irgendwie als First oder 1B-Banana kommt, sondern halt schon auch sich in ein Teamkonstrukt in Sacramento ja eingegliedert hat und gleichzeitig aber in diesem Konstrukt auch mal herausstach und halt das Spiel übernommen hat und halt Ballhandling gebracht hat, Shooting gebracht hat, Passing gebracht hat und sowas. Und das wäre eigentlich schon ein relativ guter Spieler, der jetzt sicherlich nicht günstig wird, aber halt den du jetzt auch nicht bezahlen musst wie einen Paul George zum Beispiel, bei dem dann die gesundheitlichen Fragezeichen irgendwie da sind. Also klar, Paul George, wenn du Paul George hast, ist es besser, wenn du Paul George nicht hast oft, aber
also aber für das Team ergibt er für mich eigentlich nicht so viel Sinn.
Deswegen, also ist Monk für dich so, wäre das für dich so ein Premium-Ziel für Orlando oder hast du jemand anderen noch?
Monk oder Simons fände ich
für Simons?
Orlando am interessantesten, ja. Also das so als klare Priorität, so ein dynamischer Guard-Typ, der halt scoren und kreieren kann, der werfen kann, der ja auch dann in einem Team wäre, wo er defensiv ein bisschen beschützt werden kann. Das fände ich schon richtig geil. Also einer von den beiden wahrscheinlich. Ist Monk so ein bisschen die einfachere Lösung im Sinne von, der ist halt Free Agent. Bei Simons müsste man halt traden.
Ja.
Da hatten wir auch noch eine Frage dazu.
Ja, genau.
Ich will noch kurz mit reinnehmen von Philipp Fächer. Ja, das war, welches Trade-Szenario haltet ihr für die Magic für sinnvoll? Die Schwächen wurden in den Playoffs ja relativ klar aufgedeckt. Sollte man eventuell einen der jungen Leistungsträger in einen Trade involvieren, um einen hochkarätigeren Spieler zu bekommen? Wer wäre am ehesten entbehrlich? Da einfach noch mit kurz. Also ich würde grundsätzlich gar nichts ausschließen. Ich würde sagen, Paolo, Franz und Sachs würde ich auf keinen Fall traden. Alles andere kann man tendenziell oder theoretisch drüber sprechen, je nachdem, um was es geht. Aber vielleicht muss das einfach gar nicht sein, weil Orlando ja Geld, also die haben die finanzielle Flexibilität, um jemanden wie Malik Monk jetzt einfach signen zu können. Da müssen sie dann gar nichts abgeben und dann können sie dazu addieren zu dem, was sie haben. Und ich fände auch eine zusätzliche Aufbaulösung vielleicht von der Bank auch noch ziemlich cool. Also es könnte dann jemand wie Tyus Jones sein, wobei der wahrscheinlich eher starten will. Und ich weiß, also für mich wäre eher wichtiger, mehr Scoring in die Starting Five reinzubekommen. Tyus Jones ist halt mehr so Table-Setter, aber ich hätte lieber jemanden, der, also wie halt Simons oder Monk, der halt auch ein bisschen mehr auf den eigenen Wurf geht. Aber so von der Bank war dann auch noch eine Überlegung, ob man nicht versucht, den alten Chris Paul, wenn die Warriors dessen Teamoptionen nicht ziehen, ob man den für einen semi-schmalen Taler noch mal dazu kriegt, dass er noch ein, zwei Saisons in einem jungen Team dranhängt und den jungen Hüpfern zeigt, wo es lang geht. Das fände ich eigentlich ziemlich geil. Aber
das fände ich auch ziemlich gut, ja.
Ist halt auch die Frage, ob er darauf Lust hat, weil der vielleicht auch gerne noch mit einem Titel abtreten würde und den wird er da jetzt nicht gewinnen, aber er könnte dem Team halt irgendwie so ein bisschen auf die nächste Stufe helfen vielleicht.
Ja, und er müsste ja nicht irgendwie ganz unten anfangen. Also er müsste jetzt, no offense, jetzt nicht nach Detroit oder so, wo du sagst, okay, wir haben irgendwie eine miese Saison gespielt und wir haben Talent, aber müssen
es
jetzt
erstmal. Detroit könnte ja vielleicht Spielertrainer werden, das ist ja auch nicht,
stimmt.
Nicht schlecht.
Für die nächsten 80 Jahre. Nein, aber er wäre ja bei einem Team, dass er eben auf dem Sprung ist, irgendwie so in die Elite vorzudringen und das halt irgendwie wirklich richtig, richtig gute Spiele hat und dann könnte er mitnehmen. Ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Also klar, Contender anschließen ist auch immer nett, aber finde ich ganz cool. Wenn du jetzt aber sagst, wenn es Simons sein soll, okay, dann wäre es für dich eine Variante zu sagen, Jonathan Isaac ist auf jeden Fall für das, was wir tun, nice to have, weil er halt einfach ein brutaler Verteidiger ist. Aber es ist jetzt, wir brauchen ihn nicht zwingend, weil wir auch ohne ihn eine sehr, sehr gute Defense haben. Natürlich, Simons hilft deiner Defense jetzt nicht unbedingt weiter. Das heißt, du hast da noch einen Spieler drin, der jetzt nicht wahnsinnig gut verteidigt. Aber wär das jemand, wenn du sagst, du möchtest Portland den Trade schmackhaft machen, bei dem du sagst, den gehen wir mit rein oder versuchst du mit Wendell Carter, der noch zwei Jahre Vertrag hat, wenn du jetzt nicht, weil wie du sagst, Franz und Banchero sind unantastbar wahrscheinlich, auch zu Recht. Wären das so zwei Kandidaten, die du theoretisch, oder hast du bei Isaac, ist das, was er dir geben kann, ist das zu wertvoll? Aber er ist ja eigentlich im Prinzip momentan ein Premium-Rollenspieler.
Ja, irgendwie. Also vor allem auch einer, bei dem man nie sicher sein kann, wie die Knochen halten.
Da hätte dann vielleicht auch Portland ein paar Fragen. Also von daher ist es nicht so, dass es ein Selbstläufer ist, wenn du sagst, hey, ihr bekommt Isaac, wir wollen Simons. Und sie haben auch, zumal Portland ja Robert Williams auch noch hat.
Gleichzeitig ist Isaac so fast der Einzige, der halt einen etwas größeren Vertrag hat. Deswegen würdest du den wahrscheinlich sogar fast schon brauchen in einem Deal mit den Blazers. Es sei denn, man absorbiert, also wenn man jetzt nicht groß Free Agent-mäßig tätig wird, dann könnte man Simons ja auch einfach in den Cap-Space absorbieren. Und dann könnte man halt auch sagen, man tradet in erster Linie Picks und vielleicht noch einen der jungen Spieler, die jetzt noch nicht so viel gezeigt haben. Also sei es ein Jet Howard, der angesprochen würde, wobei ich den eigentlich interessant finde für die Magic, weil der werfen kann und werfen cool ist.
Ja, ist cool. Eigentlich leider nicht, aber vielleicht wird es
auch cool irgendwann. Oder auch ein Anthony Black, der vielleicht ein bisschen übrig ist oder so. Da könnte man natürlich auch überlegen. Aber ich weiß nicht, also ich finde das, was Isaac in seiner besten, also wenn er gesund ist, machen kann, ist schon extrem wertvoll. Und gleichzeitig finde ich Carter so als Fit mit den beiden anderen Frontcourt-Dudes auch ziemlich gut. Deswegen hätte ich jetzt auch nichts dagegen, beide zu behalten. Aber wenn das der Weg ist, um Simons zu bekommen, dann kann man sich sicherlich überlegen.
Was man natürlich sagen muss, Portland hat einfach nur mal Name-Dropping, jetzt nicht qualitativ, aber sie haben Ayton und Robert Williams. Also sie haben schon zwei Center, theoretisch. Und Ayton, ja, war jetzt keine Sensationssaison, aber irgendwie hast du ihn
Hinten raus war er dominating. Über die letzten ein, zwei Monate hat er, glaube ich, irgendwie so statistisch schon extrem abgeräumt.
Ja, und dann, genau, und dann sagst du halt, ja, wir haben da was gesehen und dann brauchst du dann unbedingt einen Carter zum Beispiel.
Brauchen tust du nicht, das ist, also, ist dann, ja auch
die Möglichkeit, dann weiter. Wie süß macht dann ein Carter den möglichen Deal oder auch ein Isaac. Wobei, aber Isaac ist vielleicht, dass du sagst, okay, diese defensiven Möglichkeiten, die er bringt, sind so speziell. Aber dann hast du auch wieder das Problem, dass du ja Platz fürs Gut auch schaffen willst, dass der zum Ring kommt. Und da hilft dir jetzt Isaac nur bedingt weiter.
Isaac ist aber auch ein auslaufender Vertrag.
Man kann es auch so
drehen.
Ja. Viele Picks ist wahrscheinlich das Zaubermittel.
Vielleicht ist das eher der Move.
Wenn's zu so einem Deal.
Oder sie kriegen halt einfach Monk als Free Agent und können ihr Team behalten. Was auch nicht falsch wäre.
Ja, oder natürlich Zach LaVine. Ja? Nee? Immer noch nicht?
Ich bin nicht überzeugt, weil ich gerne einen guten Decision Maker in dem Team mit drin hätte.
Und das ist Zach LaVine für dich nicht, oder was?
Nee, irgendwie nicht.
Irgendwie nicht, okay. Ja, in der perfekten Welt auf jeden Fall.
Und das ist übrigens aber auch der Grund, warum ich Paul George da eigentlich nicht haben will. Weil ich denke, der ist, was offensives Decision-Making angeht, ein bisschen zu ähnlich zu Paolo. Und halt, also passt vom Alter her auch nicht, aber irgendwie ein bisschen mehr Klarheit hätte ich gerne in der Offense. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was mir ein LaVine oder auch ein George bietet, die trotzdem ihre Qualitäten haben, aber also ja auch sehr gute Qualitäten haben, das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden oder so. Auch bei LaVine nicht. Der kann ja schon sehr wertvolle Sachen. Ja. Aber ich glaube, das, was er nicht kann, würde in diesem Team noch ein bisschen mehr negativ auffallen.
Das stimmt. Es sei denn, sie bekommen Christopher Paulus, der so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, wenn du dann Christopher Paulus und Zach LaVine starten lässt, was ist dann mit Jalen Suggs?
Das macht ja auch. Nee, starten lässt du sie nicht, aber der allgemein einen positiven Einfluss auf das Team nehmen kann. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Orlando wird auf jeden Fall spannend im Sommer. Damit weiter zu Leon. Ihr habt es in der Hand. Mikal Bridges schließt sich der Franchise an, die ihr für ihn als idealen Fit betrachtet. Für welches Team wird er nächstes Jahr kein Spiel verpassen? Ich fände ihn ja in Indiana ganz muggelig.
Mach den Case. Tu es.
Meinst du den Case, wie der Trade funktioniert und den Case, warum er da sehr gut reinpasst?
Erzähl mir, warum es da gut reinpasst und wie er dorthin kommt.
Also, Punkt 1, Wir haben mit Halliburton jemanden, der alle Fäden in der Hand hält, der das Spiel aufzieht. Wir haben mit Siakam einen sehr guten Partner für Halliburton. Bridges könnte wieder so ein bisschen zurückgehen. Müsste jetzt nicht irgendwie diese erste Option sein, die er in Brooklyn ja teilweise, also am Anfang, ne, Brooklyn Bridges, die er irgendwie war und die er auch eigentlich ganz gut ausgeführt hat, die aber eigentlich so ein bisschen zu groß ist. Er könnte halt wieder in eine kleinere Offensivrolle gehen. Könnte auch wieder teilweise halt so ein bisschen die Rolle in Phoenix nehmen, Dreier aus der Ecke, kann aber Indiana durch das, was er kann, nämlich den Ball auch mal also Richtung Zone bringen, aus der Midrange abdrücken, gäbe der Offense irgendwie eine weitere Komponente und würde, glaube ich, auch würde offensiv jetzt mal blöd gesagt nichts kaputt machen, auch wenn er jetzt eigentlich eher so ein bisschen so ein High-Volume-Spieler war. Zudem würde auch offensiv, glaube ich, weit mehr Möglichkeiten geben als Aaron Nesmith, der relativ häufig da auf der 3 gestartet ist. Es gäbe ein bisschen mehr Länge. Und defensiv ist er halt einfach einer der besten Wing-Verteidiger, so die es eigentlich so gibt. Hat jetzt in Brooklyn ein bisschen gelitten, einfach aufgrund der offensiven Belastung. Die wäre in Indiana wieder geringer. Er könnte wieder mehr verteidigen und ich glaube, er könnte die Defense so ein bisschen mehr ausbalancieren. Könnte auch die Offense so ein bisschen mehr ausbalancieren und würde da, glaube ich, irgendwie ganz, ganz gut reinpassen. Das wäre jetzt mal mein Case, warum ich in Indiana irgendwie ganz cool fände.
Und wie kommt er da hin?
Das ist die Frage, weil Brooklyn ja ihn so ein bisschen behandelt wie einen Star bis Superstar. Also er ist ja schon so ein bisschen eigentlich untouchable. Und Indiana hat ja schon einiges gelatzt. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz die Pick-Situation anschauen nochmal. Aber wie interessant ist Nesmith zum Beispiel für die Nets? Plus Mathurin als Talent, als Wildcard, wie viel gibst du dann ab? Aber theoretisch, ich meine, ich wurde ja gesagt, wir haben es in der Hand, er schließt sich der Franchise an, weißt du?
Ach so, du wolltest dann einfach den Gedanken nicht zu Ende führen.
Nee, ich wollte den einfachen Weg des Gedankens gehen und wollte mir dann nicht irgendwie überlegen, wie dann irgendwelche 80 Picks dann irgendwie hin und her gehen und ich dann irgendwelche Verträge matchen muss. Ich habe mir einfach, weißt du, nach dieser anstrengenden Saison habe ich mich einfach so ein bisschen gedacht, ich mach's mir auf meine Liege bequem und mal mir die Welt so ein bisschen, wie sie mir gefällt. Und da gefiel mir halt Mikal Bridges in Indiana ziemlich gut.
Ja, verstehe.
Aber
ich finde es sportlich auch nicht verkehrt, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob er gerne genug Dreier wirft für das System, aber das müsste man ihm dann halt einprügeln. Und defensiv fände ich es auf jeden Fall auch gut. Ich habe jetzt gerade mal in die Trade Machine eingegeben, einfach nur um zu sehen, wie es mit den Gehältern ist. Nesmith und Mathurin für Bridges würde funktionieren. Das Problem ist, also eigentlich das, was du gesagt hast, dass Brooklyn, glaube ich, halt denkt, der ist ein Star und dann muss man da, glaube ich, mehr zurückbekommen.
Ja.
Und ob die Pacers das dann möglich machen können, weiß ich nicht. Da sehe ich eher andere Teams, die da Chancen haben. Also Houston hat auf jeden Fall tendenziell mehr anzubieten. Houston hat ja vor allem die Picks aus Brooklyn. Insofern fände ich das eigentlich sogar aus Netz-Sicht ziemlich sinnvoll, sich da mit denen zu verständigen.
Das ist ja auch zweite Teil der Frage noch ganz kurz. Ich mir als Raketenfan wünschen, dass Bridges eines der möglichen Trade-Targets bleibt oder sollte weiter um den Core Green Şengün aufgebaut werden? Ist es denn überhaupt ein Entweder-Oder?
Nee, ist es für mich nicht. Also für mich schließt sich das nicht aus. Also wenn man jetzt sagt, ich würde Green nicht für Bridges traden, das war stand ja letzte Saison vor der Trade-Deadline wohl mal kurzzeitig im Raum. Dann hat Green ja einen ziemlich überragenden Monat hingelegt, in dem er auf einmal aussah wie der junge Kobe. Das weiß ich nicht, ob er es wirklich ist, aber wahrscheinlich würden die Rockets ihn jetzt nicht mehr unbedingt gerne anbieten wollen. Aber sie haben ja auch so noch total viele Assets und zu viele junge Spieler, als sie gerade wirklich spielen lassen können und allerhand Picks und so. Insofern könnte man einen Trade für Bridges wahrscheinlich auch anderweitig hinbekommen. Und ich glaube, dass Bridges auch eine Art von Skillset hat, weil ich ihn eben nicht als Star sehe, auch wenn die Nets das tun, sondern eher als A-Plus-Rollenspieler wahrscheinlich oder also irgendwas dazwischen. Vielleicht ist er fairerweise so auf der Stufe mit jemandem wie so White oder Holiday, wo du jetzt nicht unbedingt
Kobe sagst, White oder was?
Nein, Derek White. Okay. Die jetzt nicht jedes Jahr irgendwie All-Star werden müssen, die aber auch besser sind als Rollenspieler. Also irgendwie sowas dazwischen. Mhm. Das ist ja Mikal Bridges eigentlich auch. Ja, das ist ein ganz
guter Vergleich eigentlich. Ja.
Und den kannst du ja in ein Team wie das von den Rockets eigentlich super integrieren, weil der verschiedene Sachen machen kann. Und insofern fände ich es eigentlich nicht verkehrt, wenn die den kriegen würden. Und ich fände es auch aus Netzsicht, wie gesagt, sehr sinnvoll, sich mit jungen Spielern und den eigenen Picks bezahlen zu lassen, weil man dann halt richtig rebuilden kann. Aber die Nets scheinen das nicht zu wollen, deswegen weiß ich nicht, ob sie es tun werden. Ansonsten, wenn ich jetzt sagen würde, wo würde ich Bridges gerne sehen, dann würde ich erstmal sagen, die Knicks, einfach aufgrund der Villanova-Connection. Seine ganzen Freunde spielen ja schon da. Und die haben eine schöne Chemie miteinander und da würde er dann reinpassen. Er deckt zwar nicht dieses sekundäre Scoring-Creation-Ding ab, was ich eigentlich bei den Knicks noch ganz gerne sehen würde, aber er würde sie trotzdem besser machen und er passt ja trotzdem irgendwie zur Spielphilosophie. Natürlich wäre auch bei den Nuggets cool. Das hattest du ja, glaube ich, am Dienstag vorgeschlagen. Ja, wir hatten also auf jeden Fall da schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass die Nuggets genug haben, um den zu bekommen, aber so rein sportlich finde ich es halt auch ganz, ganz interessant.
Ja, fände ich auch. Memphis hatte ich noch überlegt.
Ja.
Weil das ist ja schon eigentlich so ein bisschen so der Sleeper im Endeffekt, weil man ja gar, letzte Saison oder eigentlich die letzten anderthalb Jahre liefen, also selbst wenn du es dir ausgemalt hättest, wären die anderthalb Jahre nicht so beschissen gelaufen, wie sie gelaufen sind. Ja. Also das ist ja wirklich.
Nachdem Ja Morant hat gesagt hat, er ist fine in the West, ist wirklich einfach alles scheiße gelaufen.
Ja, da ist alles in sich zusammengebrochen. Trotzdem, keine Ahnung, am Ende spielen sie um die Conference Finals mit oder so, oder am Ende spielen sie ja, haben sie Heimvorteile oder was auch immer. Also sie sind ja, das Potenzial ist ja weiterhin da. Und da, weiß ich nicht, wenn sie da noch Bridges reinbekämen, wie das dann genau geht. Ich meine, stimmt es, dass Bane irgendwie so ein bisschen zur Debatte steht?
Das wäre mir jetzt neu.
Ich habe irgendwas, warte mal, muss ich nochmal schauen. Das ist immer gut, wenn dann so spontane Gedanken kommen. Aber.
Boah, deswegen nee, so würde ich aber nicht für Bridges traden.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht machen. Darum geht es nicht. Das meine ich nicht. Aber. Ja, also wenn, ich meine, es war ja immer so ein Ding, also sie haben ja ihre Assets quasi beieinander gehalten, um jetzt irgendwie, weil sie halt junge Spieler hatten, sie hatten Picks und so und wollten es jetzt nicht überstürzen und dann gab es halt irgendwie, war dieses Fenster ganz kurz offen und wurde dann halt irgendwie mit Riesenanlauf zugeschlagen. Und wenn sie jetzt, und da war ja immer so der Punkt, so ein Wing, der werfen kann, der verteidigen kann, wäre genau das, was sie brauchen.
Natürlich haben sie mittlerweile Gigi Jackson.
Der stimmt.
Also sie haben ja, das war ja so quasi die Silver Lining dieser Saison, wo sonst alles zum Kotzen war, dass zumindest ein, zwei junge Wings sich entpuppt haben, die vielleicht dann auch Teil der nächsten Ära werden können. Aber trotzdem fände ich da jemanden wie Bridges nach wie vor auch ziemlich interessant. Ist halt.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie aber eigentlich nicht die Verträge, um den zu bekommen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwen vergessen habe.
Nee, es wäre, glaube ich, relativ schwierig, weil sie junge Spieler auch nicht so entwickelt haben, jetzt mal abgesehen von Bane. Ich glaube, es hat übrigens Bane, ich habe jetzt nur irgendeinen Report, oder es wurde quasi so das Ding in den Raum geworfen, ob man ihn denn nicht traden sollte, um nochmal was anderes zu machen. Aber jetzt nicht.
Warum zum Geier sollte man Desmond Bane traden?
Man weiß es nicht.
Okay, man könnte natürlich versuchen, was mit Marcus Smart zu machen.
Marcus Smart.
Die Verträge sind relativ ähnlich.
Nachdem ja jetzt klar ist, dass durch seinen Weggang die Celtics endlich over the hump gekommen sind.
Ja.
Na, weiß ich nicht, wie interessant er für den Rest der Liga ist.
Ich weiß auch nicht.
Und die Saison war jetzt natürlich auch nicht keine Sensation, muss man sagen. Aber.
Er war ja auch viel verletzt.
Ja. Hilft jetzt beim Case aber auch nicht, dass man jetzt Marcus Smart unbedingt holen will.
Ja, war nicht so geil, er war immer verletzt, er konnte nichts dafür. Smart, Winston Williams und Gigi Jackson für Bridges ist ein erlaubter Trade laut Sporttrack.
Ist die Frage, ob die Nets den erlauben.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie den erlauben, weil sie denken, sie haben den jungen Michael Jordan. Naja.
Wir schauen mal, also Bridges bin ich, ja. Es gäbe schon einige Teams, in die er gut passen könnte.
Ja.
Damit zu Peter Dombrowski. Moin und hallo. Erstmal vielen Dank für den großartigen Content innerhalb und außerhalb der Saison. Vielen Dank dir. Und nach den Playoffs endlich wieder Zeit für Raptors-Fragen. Stimmt. Denkt ihr, dass mit dem Kern aus Barnes, Barrett, Quickly und Dick es sich bereits lohnt, etwas mehr als eine Tanking-Saison zu starten? Auch wenn das Wort wahrscheinlich in Toronto, wenn man das Wort in Toronto wahrscheinlich nicht kennt oder immer wieder falsch interpretiert wurde, hat. Oder sollte man Leute wie Brown weiter trainen für Picks statt für gute Fits zu oben genannten Vierer gespannt? Vielen Dank im Voraus und macht weiter so. Ja, Raptors sind für mich auch so ein Mysterium seit Jahren. Ich weiß gar nicht genau, weil ich weiß nicht, was ich von den Raptors halten soll, weil ich sie immer theoretisch für besser halte, als sie dann am Ende sind.
Na, war ja auch über, für eine Weile war das so, aber jetzt haben sie ja eigentlich eine Richtung eingeschlagen.
Ja.
Und ich glaube, dass sie die eher zumindest für ein Jahr auch beibehalten sollten.
Wegen also Cooper Flag, meinst du?
Ja, weil einfach guter Jahrgang jetzt. Und weil ich glaube, also das ist ein, da ist schon ein gewisses Talent vorhanden jetzt. Finde ich auch nicht, nicht
uninteressant. K4 Cooper oder was? Heißt es, ist es eigentlich jetzt der neue Slogan?
Wie ist der?
K4 Cooper, keine Ahnung. Also so ein bisschen sich so...
Boah, ja, weiß ich nicht, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, der kam jetzt auch spontan, Entschuldigung. Ich will nicht mehr weiter.
Nee, also sorry.
Das ist noch nicht...
Denk da vielleicht noch ein bisschen drüber nach.
Ich denke noch ein bisschen, auf jeden Fall.
Bis zum Draft nächstes Jahr haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Aber
ja, nee, müssen wir ja so langsam, muss ja Teil unserer Analyse dann sein.
Aber in der Zwischenzeit kann man ja neue Vorschläge einbringen.
Ja.
Ich glaube, die Raptors brauchen ein bisschen Zeit.
Ja, wahrscheinlich. Wobei bist du, wenn du sagst Barnes, ich meine, der Schritt letztes Jahr war ja schon relativ groß, den er gemacht hat, bis er sich verletzt hat, ist es dann so, und Quickly war vielversprechend. Also, die sind ja nicht mehr, jung. Also, weißt du, es ist jetzt nicht mehr so, wir sind im ersten, zweiten Jahr, sondern ist ja schon so ein bisschen mehr haben sie ja alle schon gesehen. Es ist, kann sich die Entwicklung dann auch beschleunigen in deinen Augen oder ist es dann trotzdem einfach junges Team, neu zusammengestellt, mal gucken? Beziehungsweise.
Naja. Also ich meine, die Frage ist ja vielleicht eher, ist das ein Kern, der irgendwann gut genug sein kann, um richtig gut zu sein, oder brauchst du da halt noch Top-Level-Talent? Und meiner Meinung nach brauchst du eher noch Top-Level-Talent und das kriegst du halt eher über einen Draft. Und also ich meine, jetzt abgesehen von Quickly, der ja ein bisschen älterer Rookie war, sind die auch alle noch 24 und unter. Also
ja,
klar, sind sie nicht können alt, da individuell weitere Sprünge kommen. Also das auf jeden Fall, das würde ich auch erwarten, aber bei der Team-Performance gehe ich jetzt nicht unbedingt davon aus, dass das jetzt ein Playoff-Team sein wird. Das heißt jetzt auch nicht, dass die eine Saison hinlegen wie die Pistons gerade. Dafür sind sie, glaube ich, zu gut. Also das sollte nicht passieren, aber also viel mehr als 30 Siege würde ich jetzt für den Moment nicht denken. Also außer sie sind jetzt super aggressiv in der Free Agency, dann können wir da nochmal drüber reden. Aber wie gesagt, ich würde eher denken, dass das jetzt gerade nicht der sinnvollste Schritt wäre.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Erstmal sammeln, zusammenstellen, neu aufbauen. Und dann, wenn der Draft tatsächlich irgendwie so talentiert ist, da also auch versuchen, die besten Möglichkeiten zu haben am Ende. Und dann, ich meine, ein Jahr ist ja tatsächlich, also es ist ja auch kein verlorenes Jahr, wenn du jetzt nicht um die Playoffs spielst, sondern es ist ja ein Teil der Entwicklung des Ganzen. Und dann halt lieber nicht zu überstürzen. Und,
ja, es ist besser, das dann mal ein Jahr konsequent zu machen, als so dieses dreigleisig fahren wie über die letzten Jahre, wo halt also eigentlich man mit keiner Richtung so richtig zufrieden sein konnte.
Mhm. Ja, bin ich bei dir. Dani Heilmann, mit welchem Move könnte Dallas sich im Sommer realistisch verstärken? Könnte man Tim Hardaway Jr. oder Dwight Powell in dem Zug loswerden? Es ist ja immer schön, wenn man, also ich glaube, es ist schwierig, also klar, die Vorstellung, ich meine, ich kenne das auch, wenn ich denke, ja, der Spieler, den ist okay, wenn der geht, und wenn man dann halt noch jemanden bekommt, quasi, wenn man einen Picks drauflegt und bekommt man den Spieler, der einem weiterhilft. Aber ich glaube, das ist halt jetzt nicht so einfach. Also einfach, weil andere Teams wissen ja auch, dass Powell selbst, als sich Lively kurzzeitig verletzt hatte, jetzt nicht die ganz große Rolle in den Playoffs gespielt hat, dass Tim Hardaway Jr. zwar reinkam und mal irgendwie eine heiße Phase hatte, aber am Ende doch so ein bisschen, ja, jetzt nicht die ganz große Lösung für Probleme war bei Dallas. Und dann, klar, kannst du versuchen, sie in den Trade zu involvieren, aber ich bin jetzt schon gespannt. Ich weiß nicht. Wir haben ja am Dienstag schon ein bisschen drüber gesprochen. Also den klaren Weg zu einer klaren Verbesserung für Dallas, den habe ich jetzt irgendwie nicht.
Naja, also ich glaube, der Value bei Hardaway ist ja, dass er einen auslaufenden Vertrag hat.
Ja.
Das ist das Sinnvolle bei ihm. Den wird jetzt nicht ein Team holen, weil sie denken, der bringt sie jetzt auf die nächste Stufe oder so, sondern halt einfach nur, der hat einen 16-Millionen-Dollar-Vertrag, der nach der Saison ausläuft. Das wäre quasi der Grund, warum den jemand aufnehmen würde. Und Dallas hat dazu ab dem Draft-Tag sind sie, glaube ich, in der Lage, zwei zukünftige Erstrunden-Picks zu traden. Und wenn du das dann kombinierst und gewillt bist, halt wirklich auch deine letzten Assets in der Form rauszufeuern, dann ist das ja schon ein Paket, mit dem man was anfangen kann. Also, und dann eigentlich, um einen High-Level-Rollenspieler oder sowas zu bekommen, brauchen die Mavs in dem Deal sogar Hardaway, weil sie sonst halt eigentlich keine Verträge haben, die jetzt wirklich easy dafür gemacht sind, um irgendwas dann wieder zurückzubekommen. Also von daher, ich glaube, wenn Dallas irgendwie trademäßig aktiv wird, dann wird Hardaway da ziemlich sicher dran beteiligt sein.
Ja, das denke ich auch. Ja, genau. Also bei mir ging es ja darum, also wie bewegt er die Nadel, aber auslaufender Vertrag ist natürlich ein Ding. Alex Caruso vielleicht. Zwei zukünftige Picks.
Oder zumindest, ja, wobei, ich meine, die Bulls sind da ja auch immer ein bisschen hart, was das angeht, aber eigentlich so ein auslaufender plus einen Erstrunden-Pick fände ich jetzt eigentlich auch schon nicht verkehrt, aber die werden wahrscheinlich auf 2 gehen oder auf 3, weil Dallas die nicht hat und sie ihn in Wirklichkeit auch nicht abgeben wollen.
Ja.
Aber so jemand in der Art, auch ein Marcus Smart, wenn Memphis da nicht davon überzeugt ist, dass der zwingend bleiben muss, der in dem Team könnte schon auch noch einen gewissen, also bei deren Defense könnte ihnen schon auch sehr helfen.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ja, sonst, also das Ding ist, der ist natürlich auch ein bisschen shaky als Shooter. Caruso wirft sowieso ungern. Also wahrscheinlich wäre es eher noch sinnvoller, so ein bisschen mehr auf den 3-and-D-Spieler zu gehen, der tatsächlich verlässlich Dreier wirft. Die sind natürlich in der Regel sehr teuer und nicht so leicht zu bekommen. Aber vielleicht findet man da auch noch eine bessere Lösung. Aber das ist ja im Prinzip so das, was sie am dringendsten brauchen, würde ich mal sagen. Weil, also haben wir auch am Dienstag schon drüber gesprochen, an sich wissen sie ja jetzt ungefähr, wie es funktionieren kann und dass sie dafür aber vielleicht noch den Supporting Cast, den sie haben, noch ein bisschen verbessern können. Und da geht's halt gerade eigentlich um die Wings, weil ich glaube, um die beiden Guards muss man sich nicht so viele Sorgen machen und dass sie auf Center ganz gut aufgestellt sind, da wird sich jetzt auch über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht viel dran ändern, weil Gafford hat noch 2 Jahre Vertrag, Lively hat gerade seine erste Saison gespielt, er ist also auf dem Rookie-Deal und soll ja auch in diese Rolle reinwachsen und vor allem noch viel größer werden in der Rolle. Von daher geht's ja eigentlich so um die Wing-Rotation und was man da machen kann. Mal schauen, wen sie da aus dem Hut zaubern. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass Nico Harrison, der ja grundsätzlich eher schnell handelt, auch hier wieder irgendwas machen wird.
Cam Johnson?
Wie viel verdient der?
Boah. Du stellst mir Fragen, Frex.
Naja, man muss ja bei sowas dann auch zumindest ganz kurz drüber nachdenken, ob das überhaupt möglich ist oder ob es einfach nur ein Name ist dann in dem Fall.
Ja, das weißt du, bei mir ist alles, da kommt alles spontan raus. Da habe ich noch gar nichts. Noch gar nichts.
22,5,
oder? Und 24,25? Ah, nee, Capit 23,6.
Ja. Aber, ja, okay, Cash ist 22,5. Hast recht. Also, ist so ein komisch strukturierter Vertrag.
Ja. So, und wie war es jetzt bei Tim Hardaway im Vertrag?
16.
Na gut, da musst du natürlich dann schon wieder gucken. Aber ich könnte mir halt vorstellen, grundsätzlich, dass halt, wenn du sagst, dass man versucht, diese Derrick Jones, also nichts gegen Derrick Jones Jr., der eine sehr, sehr gute Playoffs gespielt hat, aber bei dem du halt weißt, dass er von draußen ein bisschen Hit or Miss ist, das vielleicht durch einen besseren Schützen abzugraden, der noch dazu verteidigen kann. Und Derrick Jones Jr. halt trotzdem in der Rotation behält, aber halt, dass du da noch jemanden, da noch eine Alternative findest irgendwie.
Ist halt immer die Frage, ob Cameron Johnson eigentlich wirklich gut verteidigt.
Oder halt, ja, er verteidigt nicht so gut. Also er ist jetzt, du hast dann nicht mehr diesen, und das ist dann fehlt dir natürlich auch was, weil du halt die beiden Guards hast.
Irgendwie ist Cam Johnson für mich auch so ein bisschen seine Reputation ist irgendwie viel besser als das, was man von dem tatsächlich bekommt. Also jetzt abgesehen davon, dass er auch relativ oft verletzt ist. Aber irgendwie ist das für mich so ein Spieler, der sollte total wertvoll sein, weil richtig guter Shooter und so, nimmt einem nicht viel weg. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, dass er jemals so der krasse Impact-Spieler irgendwo über einen längeren Zeitraum gewesen wäre. Und ein paar Jahre ist er jetzt schon auch in der Liga.
Ja, weil das eine Jahr in Phoenix war schon ziemlich gut. Also als sie damals in die Finals sind. Da hat auch ziemlich gute Playoffs gespielt, soweit ich mich erinnere.
Also in der Regular Season hat er damals 9,6 Punkte gemacht. 35% seiner Dreier getroffen. In den Playoffs hat er 8,2 Punkte gemacht. Da hat er aber seinen Dreier ziemlich gut getroffen.
Ja. Und aber, glaube ich, also soweit ich mich erinnere, auch relativ gut verteidigt. Also gut, das kannst du jetzt natürlich nicht belegen. Kann dir jetzt alles erzählen im Endeffekt. Ich habe ihn da zumindest gut in Erinnerung. Und das war halt im Zuge eines tiefen Playoff-Runs. Aber
nee, ich meine, der ist auch kein schlechter Spieler. Das Ding ist halt einfach nur, der kriegt halt auch irgendwie
dann sehr, sehr viel Geld dafür, ne?
Im Schnitt seine 25 Millionen. Das war ja, glaube ich, tatsächlich ein 100-Millionen-Dollar-Vertrag über 4 Jahre, den er bekommen hat, auch wenn das irgendwie komisch gestaffelt ist und so. Ich weiß nicht, also so, So den Eindruck hat er bei mir jetzt bisher einfach nicht hinterlassen. Mhm. Aber es wird halt auch immer viel Geld ausgegeben für Leute, die Dreier werfen und gerade auslaufen und verteidigen können. Das kann er ja alles.
Kann er alles.
Wie gesagt, es ist halt einfach nur bisher nicht so, dass ich das Gefühl habe, der hat jetzt irgendwie den ganz großen Eindruck hinterlassen.
Aber das ist korrekt.
Vielleicht ist er auch bisher einfach, oder zumindest jetzt über die letzten Jahre auch nicht in der richtigen Situation gewesen. Das kann natürlich auch sein.
Wir schauen mal, was der alles so macht. Dann Luca, könnt ihr euch die meiner Meinung nach in Relation zu anderen Stars unverhältnismäßige Kritik bzw. Unbeliebtheit an von Tatum erklären? Nach allem, was ich außerhalb des Platzes mitbekommen habe, verhält er sich wie ein Top-Profi und guter Vater und sein Spiel finde ich eigentlich auch sehr unterhaltsam. Deshalb kann ich mir das manchmal nicht ganz erklären. Vielleicht ist es auch nur falsche Wahrnehmung von meiner Seite. Ich glaube, du hast ja, ich fand den Punkt, den du am Dienstag, glaube ich, genannt hast, als wir über Tatum und Brown gesprochen haben, fand ich eigentlich ganz interessant, dass sie von Anfang an beide so im Rampenlicht standen, dass wir halt diese Fehler auch, die sie halt natürlich als junge Spieler noch hatten, dass sie damals schon, dass wir die quasi von Anfang an mitbekommen haben, während halt andere Spieler sich halt langsam entwickeln können und da bekommt man dann eher so die Highlights mit und dann siehst du, wow, okay, der kommt jetzt irgendwie Ja Morant. Guck ihn dir an zum Beispiel. Oder Anthony Edwards. Und bei den beiden war es halt so, okay, Tatum gleich erste Saison Conference Finals. Und dann war die Erwartungshaltung halt relativ hoch. Und dann haben wir halt eben wir haben halt diese Fehler, wenn man gesehen, okay, wow, der ist jetzt schon in Conference Finals. Und wenn der das noch abstellt, ne, dann wird er Weltmeister. Und überhaupt. Und jetzt ist es halt, jetzt sehen wir halt immer noch diese Fehler und dadurch ist vielleicht auch die Bewertung einfach irgendwie, also das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz.
Ja, also ich glaube, es ist halt das und er hat halt nicht so eine magnetische Persönlichkeit, wie es jetzt Leute wie Edwards haben oder auch ein Morant, ja, bevor er sich das dann sehr schnell alles selber mit Off-Court-Geschichten überwiegend so ein bisschen wieder genommen hat. Den haben ja Leute schon auch verehrt. Auch zu Recht. Also ich habe den auch verehrt, weil es ultra Spaß macht, dem zuzuschauen. Ja. Ich glaube, das sind halt so Sachen, die Tatum nicht hat. Der kommt vielleicht ein bisschen langweilig rüber. Und also was mir auf jeden Fall auch so ging, das hatte ich jetzt auch in dem aktuellen Bill Simmons Podcast gehört, dass einer den Punkt gemacht hat, dass bei ihm manchmal so, wie er sich gibt und wie er reagiert und solche Sachen, manchmal so ein bisschen auswendig gelernt wirkt. Also auch wie er nach dem Spiel dann so mit dem We did it und so, man hatte schon das Gefühl, er hat vorher halt ziemlich genau gesehen, wie Kevin Garnett das damals gemacht hat und hat sich überlegt, wenn die mich jetzt fragen, wie reagiere ich dann? Ich weiß nicht, manchmal wirkt es bei ihm vielleicht so ein bisschen auswendig gelernt, keine Ahnung. Aber ich mag Jason Tatum sehr gerne. Ich finde ihn cool. Ich finde auch, dass die Art und Weise, wie er behandelt wird, wie er diskutiert wird und so teilweise nicht fair ist, habe ich ja jetzt auch schon im Laufe dieser Playoffs irgendwie ein paar Mal gesagt. Ich hoffe, dass da jetzt irgendwann ein bisschen Ruhe einkehrt, aber ich weiß auch, dass es eher nicht so läuft, weil es halt nicht dazugehört. Aber ja. Finde ich ja gut damit um. Also von daher.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt einfach manchmal Spiele, die einfach anders, irgendwie gefühlt anders bewertet werden oder ein bisschen strenger bewertet werden als andere. Und er gehört da, finde ich, schon auch dazu. Damals dieses Kobe-Ding. Also da, wie war das?
Also, ja, klar, das ist auch, das fand ich auch ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Vorher, vor einem Spiel, glaube ich, dann bei Instagram ein Bild davon gepostet hat, dass er an die Nummer von Kobe irgendwas geschrieben hat. Und also Kobe war da ja schon seit einer Weile tot, ne? Und das fand ich halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, cringy, aber. Ja. So ist, also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das es ist passiert.
Es ist passiert. Das ist korrekt. Dann gehen wir weiter. JF, moin, danke für eine fantastische Saison mit Korbiger mit AE. Vollkommen richtig. Vielen Dank. Was denkt ihr, wird mehr Impact auf die kommenden ein, zwei Jahre haben? Dieser gemeinhin als eher schwach angesehene Draft-Jahrgang oder die kommende Free Agency ohne vermutlich größere Namen, weil die größeren bei ihren Teams bleiben werden? Und wie seht ihr das unter dem neuen CBA auf einer größeren Skala? Wenn die Apron-Regeln härter werden und restriktiver werden und 1:1 Salary Matching viel wichtiger wird, wird die Abhängigkeit von guten Picks und einer guten Draft eher noch steigen, weil viele große Trades technisch nicht mehr möglich sein werden und Superstars über den Draft noch mehr der beste Weg sind als ohnehin schon. Vielen lieben Dank und reingehauen. Ja. das ist immer so, ich finde so, für mich, ich tue mir immer schwer, dann sowas einzuschätzen, so. Aber es ist natürlich ein Punkt, dass gerade die großen Teams halt sich immer schwerer tun werden, die größere Trades einzufädeln. Einfach weil sie halt weniger Spielraum haben. Draft-Jahrgang ist ja bei mir immer so, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also ich habe jetzt keine Ahnung vom Draft-Jahrgang, aber in jedem Draft, ich war bisher, oder in den meisten Drafts, an die ich mich erinnere, waren diverse sehr, sehr wertvolle bis wertvolle Spieler dabei, auch wenn man das vorher jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Und es waren Spieler dabei, die man vorher als Show-Thing gehandelt hatte.
Ganz kurze Programmnotiz übrigens dazu. Am Montag kommt die alljährliche Draft-Vorschau mit Torben Adelhardt, damit auch jemand mit Ahnung über
den Draft genau, mal über den Draft reden kann. Genau. Ganz entscheidend. Und aber deswegen tue ich mich jetzt schwer. Ich kann es jetzt noch nicht einschätzen. Aber ich glaube halt schon, dass da halt, also mich würde es nicht überraschen, wenn da Spieler halt auf einmal eine gute Rolle in der Liga spielen, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Das wollte ich damit sagen. Sonst ich tue mich tatsächlich schwer, es einzuschätzen.
Ja, ich glaube, also, dass das eher so, was man halt allgemein sagen kann, dass, glaube ich, über die nächsten Jahre so diese späteren Erstrunden-Picks wichtiger werden, als das in der Vergangenheit war. Halt gerade, weil da picken ja überwiegend dann die Teams, die halt schon ganz gut sind, die auch dann entsprechend meistens schon ein bisschen teurere Kader haben und die halt dann halt wirklich ja häufig nicht mehr die Möglichkeiten haben, durch Geld ihr Team wirklich zu verbessern, weil es halt schwer ist, dann irgendwie noch Free Agent zu bekommen oder so. Und die, bei denen wird es halt umso wichtiger sein, dass die sich dann in Form von Draft-Picks erneuern können über die Zeit und vor allem auch günstige Spieler irgendwie neu dazu bekommen können. Das ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch viel wichtiger wird, als das über die Zeit davor war, wo halt ja schon Teams öfter mal gesagt haben, ja, nee, wir sind ein Veteranenteam, Draft ist nicht der Weg für uns. Also wie Dallas jahrelang mit dem Thema Draft umgegangen ist, beispielsweise, oder auch wie die Lakers damit umgegangen ist, wie Phoenix jetzt damit umgeht, das sind halt so Sachen. Ich glaube, das wird halt über die nächsten Jahre tendenziell immer problematischer werden, wenn du halt einfach diese ganzen Tools, die du früher hattest, also wo du halt dann ja nicht mal mehr eine Taxpayer mit Level Exception noch benutzen kannst oder so, weil es halt einfach aus dem Regelwerk gestrichen wurde, dann bist du eigentlich ja darauf angewiesen, dass du halt solche Wege findest, um dein Team irgendwie noch qualitativ zu ergänzen. Und das kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass über die nächsten Jahre das einige Teams einholen wird, die jetzt über die letzten Jahre so sehr großzügig waren mit ihren Picks, die sie in Trades rausgehauen haben. Das fällt mir jetzt so allgemein dazu ein.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
So kurzfristig ist der Impact von Free Agency trotzdem nicht zu verachten, selbst wenn jetzt nicht ganz viele Superstars ihr Team wechseln, aber so kurzfristig helfen die Veteranen Free Agents ja tendenziell trotzdem mehr als die meisten Rookies, die jetzt irgendwie gedraftet werden.
Ja, und ich meine auch Verlängerungen, da verschiebt sich zwar ja nichts in der Liga, aber es hat ja trotzdem einen riesen Impact, wenn du deinen Free Agent halten kannst. Also für die Clippers, wenn sie Paul George halten können, macht das ja viel mit dem Team und mit der Franchise. Also das ist ja dann trotzdem ein Ding. Also,
wie gesagt, ja, und es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass sie den halten.
Eben, genau.
Also, dann hast du gleich wieder einen relativ großen Impact-Free Agent, der das Team gewechselt hat.
Eben, und du hast den Nobi genannt. Keine Ahnung, wenn man sich da jetzt irgendwie nicht... Weil es würde mich schon überraschen, wenn sie sich nicht hinten raus dann irgendwie doch...
Würde mich auch überraschen.
Also einfach, weil es war ja schon so ein bisschen... Er kann natürlich sein, dass er sagt, okay, ich habe keine Lust mehr, verletzt zu spielen, um mich noch mehr zu verletzen.
Dann spielt er gar nicht mehr, genau.
Nein, aber deswegen würde mich sehr überraschen. Aber ich bin gespannt, was die ganzen Geschichten jetzt so machen, die nächsten Jahre. Also was wir dann, also mit den späten Erstrunden-Picks ist natürlich schon echt eine interessante Geschichte. Stefan! Ah nee, Moment, ich bin verrutscht. Stefan, aber Rupp. Hey, danke für diese geile Saison. Danke dir. Habe alle vorhin genossen. Bei der einen oder anderen könnte es etwas besser beim Ton sein, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Wir gucken, dass wir das auch verbessern können, würde ich sagen, wenn es da Anmerkungen gibt. Zur Frage, bekommen die jungen Teams aus den Playoffs Orlando, OKC, Pacers, ihren Free Agent in dieser Offseason, der sie direkt eine Stufe höher bringt? Pacers haben ja schon verlängert. Ist schon mal gut. Orlando haben wir ja besprochen, also dass da was möglich ist. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Orlando interessant ist, mal abgesehen davon, dass es cool wäre, wenn sie Monk bekämen oder wenn sie irgendwie Simons zwar per Trade, aber dann halt trotzdem so mit Capspace irgendwie bekämen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Orlando interessant ist. OKC.
Ja, Mann.
Sie bekommen ihn, meinst du?
Also Paddy Dubs.
Paddy Dobbs. Ah,
zum Beispiel. Oder Isaiah Hartenstein.
Ja, wäre gut für die Rotation. Überlegen wir, wenn Paddy Dobbs dann durch die Decke geht wie Weiland Lauri Markkanen.
Das wäre was.
Das wäre was. Ich weiß nicht genau, wie gut ich damit zurechtkäme.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich würde Paddy Dobbs natürlich gönnen. Zu 100%, ja. Aber es wär nicht schön. Es wär auf einer Seite nicht schön, auf der anderen Seite wäre es sehr schön, aber.
OKC ist halt, glaube ich, wirklich halt einfach nur so ein, zwei kleine Schritte davon entfernt, potenziell das beste Team im Westen zu werden. Und ja. Wer weiß, wen sie da kriegen, aber sie haben halt alle Möglichkeiten. Sie können via Trade so ziemlich alles realisieren, was geht. Also auch der Kollege Markkanen, den du gerade angesprochen hast, es wäre ja nicht unmöglich, auch wenn ich es nicht glaube, dass es passieren wird, aber sie könnten das beste Angebot von irgendwem machen, sozusagen. Ja. Und sie können aber halt auch die Free-Agent-Route im Moment noch gehen, weil sie jetzt halt noch nicht diesen teuren Kader haben, den sie dann irgendwann haben werden, in ziemlich naher Zukunft, wenn halt die ganzen guten jungen Spieler, die sie haben, auf neuen Verträgen sind und so. Also das ist potenziell das Team, was die Offseason für sich entscheiden könnte, mit einfach nur ein, zwei kleineren Transaktionen. Also ist ein gefährliches Team.
Es ist ein sehr gefährliches Team. Also wie gesagt, auch dadurch, ich meine, dadurch, dass du diese Aussicht hast, wenn du da unterschreibst.
Paul George Rückholaktion?
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der ist halt alt, aber sportlich wäre das so ein geiler Fit in dem Team.
Ja.
Würde mir schon, das würde mir imponieren.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, der verdient dann oft schon wieder zu viel, glaube ich. Und ist halt alt. Eben.
Und du hast halt deine Rebounding-Problematik, bist du dann immer noch nicht angegangen.
Ja, das stimmt.
Und dann kannst du den Isaiah wahrscheinlich nicht mehr leisten. Oder kannst du den nicht mehr leisten. Dann müsstest du gucken. Dann musst du halt via Trade irgendwas machen. Da gibt ja auch Optionen. Aber ja, ich glaube alle, beziehungsweise die Pacers ist natürlich jetzt das Ding. Ne? Da ist jetzt nicht mehr so viel drin, nachdem sie jetzt mit Siakam verlängert haben.
Ja.
Deshalb aber.
Es wird schwieriger. Ich meine, sie haben trotzdem immer noch ein paar junge Spieler, die sie auch traden könnten.
Genau. Nee, via Free Agency meine ich jetzt. Also das.
Ja, genau, stimmt. Ja. Via Free Agency ist da, glaube ich, eher nicht wirklich groß, was realistisch. Aber
das, ich kann mir schon vorstellen, dass sie versuchen, noch den ein oder anderen Deal irgendwie einzufädeln. Weil im Endeffekt glaube ich, dass die drei Teams, dass sich da vor allem die ersten beiden, also Orlando und OKC, dass da was passiert. Und dass sie da auch die Free Agents bekommen, die da schon nochmal, zumindest potenziell, sie auf die nächste Stufe bringen.
Ja.
Dann jetzt wirklich zu Stefan, eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage zwischendurch. Stellt bitte mal eine Prognose auf, seit es euren Podcast gibt, hat jetzt das erste Mal ein Team von einem von euch gewonnen. Wann werden wir das zweite sehen? Oder wird vorher der Ruhestand anstehen? Ich freue mich schon auf die nächste Saison mit euch, macht weiter so. Vielen Dank dir.
Wir machen den Podcast nächstes Jahr auch noch, oder?
Wir machen ihn nächstes Jahr auch noch.
You heard it here first, also dann nächstes Jahr.
Was, nächstes Jahr? Ach, wann wird das zweite sehen? Nein, das
der
zweite
Kälte. Nicht.
Hä?
Der Kälte, ja, logisch.
Ja, aber das zweite Team. Der Kälte gewinnt vielleicht zum zweiten Mal.
Ja, aber also ich meine, so viele Teams habe ich jetzt ja sonst nicht.
Ja, ich glaube, du willst jetzt absichtlich die Bulls aussparen. Ich glaube, die Frage bezieht sich so ein bisschen darauf, ob Chicago irgendwann den Titel gewinnt. So habe ich sie interpretiert.
Ja, okay.
Wobei ich natürlich alles im Zuge der Bulls interpretiere, weißt du? Das muss nichts heißen, muss nichts heißen. Also Stefan, sollte ich es falsch interpretiert haben, sorry.
Das mit dem jungen Team in den Playoffs, da hast du auch kurz gedacht, meint der die Bulls? Meint der die Bulls?
Ja. Kobe, Patty?
Ja. Okay, nee, dann sag mal.
Denn,
Ruhestand?
Ja, Stand jetzt würde ich sagen Ruhestand, weil ich sehe es noch nicht einfach. Also es ist wirklich diese Stagnation der letzten beiden Jahre hat mich irgendwie schon, oder diese Passivität, also da, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt passiert. Also ja, Levine wird vielleicht getradet, aber wie du sagst, das ist ja, wenn wir ernst drüber sprechen, ernsthaft drüber sprechen, ist er natürlich, hat er seine Vorzüge, aber es gibt halt auch Fragezeichen, es gibt den Vertrag, es gibt die Verletzungen, es gibt die Defense, gerade die Team-Defense, es gibt die Entscheidungsfindung und ja, wie viel kommt zurück? Da bin ich mir halt einfach nicht so sicher, was sie bekommen. Du sprichst jetzt über eine DeRozan-Verlängerung. Ich würde DeRozan auch nicht wegjagen, aber was genau bezweckst du damit? Habe ich ja immer gesagt, man hat ihn nicht getradet, als man ihn traden konnte. Jetzt hast du das Ding, verlierst du ihn einfach so oder nicht? Du hast Caruso, also wo du vielleicht Möglichkeiten hast. Du musst dir jetzt überlegen, was machst du mit Patrick Williams? als Restricted Free Agent, wenn irgendwie ein Angebot aus OKC kommt. Also ich habe jetzt überhaupt keinen Fahrplan in eine bessere Zukunft, gerade jetzt. Also auch weil Lonzo Ball möchte ja wieder spielen, aber wie gut kann Lonzo Ball wieder spielen? Da würde ich jetzt auch gar nicht in die Evaluation mit einbeziehen. Und ich meine, wir warten jetzt seit 26 Jahren wieder auf eine Meisterschaft. Weiß ich nicht. Können auch nochmal 26 sein. Weil es kann natürlich auch sein, dass sie tanken und sie bekommen Falling for Flag, ja. Und
Capture the Flag.
Ja, ist das, ja, ja.
Nicht catchy,
auch,
ne?
Nee, ist auch vor allem auch keine Alliteration, weißt du?
Ja. Ist dafür halt ein
Capture Cooper.
Ist halt dafür ein Spiel.
Capture Cooper Flag. Nein. Capture the Cooper Flag. Verstehst du?
Fun with flags. No fun for flags.
Ja, no fun for flags. Ja. Auf jeden Fall. Dann
stinkt alles. Es tut mir
ja,
leid.
Ja, stinkt alles. Schon spät. Wir gucken nochmal. Aber ja, dann bekommen sie den First Pick oder dann, man weiß es ja nicht. Aber jetzt, Stand jetzt, habe ich wenig Hoffnung, muss ich gestehen. Aber es ist auch noch, ich meine, es ist auch noch nichts passiert. Nach den ersten Deals kann man besser einschätzen, in welche Richtung es geht. Ob sie weiterhin irgendwie denken, boah, nächstes Jahr haben wir Heimvorteil im Play-In und dann, ne, dann kommen wir in die Playoffs. Oder ob sie sich denken, vielleicht bauen wir wirklich nochmal neu auf jetzt.
Irgendwann wird der Punkt kommen. Aber es kann gut sein, dass es, wenn es soweit ist, dass du längst kein Bulls-Fan mehr bist. Ich meine, du trägst jetzt schon eine New York City Basketball-Mütze.
Ja, aber das ist ja einfach nur der Stadt. Der Stadt. Der Basketball in der Stadt. Und die Faszination für die Stadt.
Das kannst du dir einreden.
du meinst, das sind die ersten Anzeichen?
Ja.
Aber wir sehen es ja auf Instagram. Ich meine, wie viele Chicago Bulls Mützen habe ich getragen? Oder wie oft habe ich Chicago Bulls Mütze getragen? Zuletzt.
Ich habe neulich auch eine Chicago Bulls Mütze getragen. Sagt nichts über meine Affiliation aus. Nichts.
Ja, siehst du bei mir.
Also sie
bei mir
sie war einfach nur gerade zur Hand. Hast ja eine New York City Basketball Mütze gekauft.
Ja, richtig, weil sie mir gefallen hat.
Ja.
Ja. Aber so du meinst, mein Unterbewusstsein hat gesprochen. Du meinst, ich steige jetzt voll auf die Knicks Bandwagon auf.
Ja, dein Unterbewusstsein hat zumindest nicht gesagt, hey Max, guck doch mal, ob du eine Windy City Basketballmütze findest.
Doch, hat mein Bewusstsein sogar schon aufgesagt. Ich habe nur keine gefunden, die mir zugesagt hätte. Dann musst du alternative Wege gehen. Beziehungsweise, wenn dir dann, vielleicht war es natürlich auch Schicksal, weil ich bin zufällig drüber gestolpert und dachte so,
Wer redet dir das durch ein?
Nein, wahrscheinlich, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Anreiz für mich, dir noch ein bisschen härter auf den Sack zu gehen, mit dem Bus, um einen Punkt zu machen.
Weißt okay.
Ja.
Ja, bin gespannt.
Ja. Wir werden sehen.
Ich freue mich drauf.
Kannst du auch. Es wird schön.
Wie gesagt, es wurde ja auch nach dem Ruhestand gefragt. Ne? Der kann eben. Ja auch jederzeit
spontan
jederzeit einseitig angekündigt werden.
Ja, absolut. Was sind deine Brücken? Wann Bus? Kannst du mir Hoffnung machen? Vielleicht noch irgendwie?
Nee.
Okay, danke. nee, ich kann es gerade, glaube ich, einfach schwierig. Es ist einfach schwierig. Gehen wir weiter. Just Us. Wie schaffen es die Spurs in den nächsten 1 bis 2 Jahren zum Contender zu werden? Sollte versucht werden, zum Beispiel CP3 günstig zu holen als Mentor für den Point Guard, der hoffentlich im Draft geholt wird? Und wäre San Antonio ein mögliches Team für Bridges? Wenn nein, welcher Contender könnte ihn realistisch dazu holen? Bridges haben wir schon ein bisschen besprochen, aber einer für San Antonio?
Warum nicht? Aber auch warum ja?
Okay. Gibt es keinen Grund für dich zu sagen, hey, Bridges in San Antonio wäre gut? Gibt es da nichts?
Ne, ist okay. Aber wäre jetzt nicht der Erste, den ich dort haben müsste.
Weil du mehr Playmaking willst und jemanden willst, der. Ja.
Und auch, guten also eigentlich auch kann. Gerne mehr Dreier. Hm.
Also Cam Johnson.
Zum Beispiel, ja, unbedingt.
Ja.
Ich meine, für den müsste man wahrscheinlich auch nicht die Draftpicks der nächsten 12 Jahre an Brooklyn schicken, damit sie eventuell kurz drüber nachdenken, ob man vielleicht doch Mikal Bridges traden könnte.
Ja.
Bei Cam Johnson müssen es vielleicht nur 6 Erstrunden-Picks sein. Ja. Und 12 Pick-Swaps oder so.
Ja.
Und Wemby.
Ja. Und Wemby. Ja, aber dann kannst du das schon machen. Nee, aber im Ernst, Chris Paul plus Rookie Point Guard, ergibt das Sinn? Oder gibt es irgendwie einen anderen Point Guard? Ich meine, Tyus Jones? Oder siehst du da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, ligaweit Rückholaktion von Murray.
Ich fände es eigentlich ganz witzig, wenn sie die Jones-Brüder miteinander vereinen würden. Also, dass man Trey und Tyus hätte. Ich weiß nicht, also an sich finde ich ja auch diese Vorstellung ganz witzig, dass Trey Young da rumläuft und man halt wirklich einen offensiven Superstar da reinholt, der defensiv halt dann den einen Menschen auf der Welt wahrscheinlich hinter sich hat, den ihn beschützen kann.
Ja.
Aber Trae Young spielt halt auch irgendwie Trae Young Basketball. Und ich glaube, die Spurs sollten eher rausfinden, wie die beste Version von Wemby Basketball aussieht. Und ich glaube nicht, dass die mit Trae Young zusammen stattfinden muss. Deswegen vielleicht da eher darauf hoffen, dass man halt jemanden wie Tyus Jones oder so. Also den fände ich da schon ganz interessant, weil der halt, glaube ich, ein bisschen mehr so Table-Setter ist, der aber auch halt wirklich also sehr gut da drin ist, ein Team im Griff zu haben. Und wenn man dann halt vielleicht eher schaut, dass man, ich meine, mit Vassell hat man ja schon einen ziemlich guten Flügelscorer, dass man da vielleicht noch ein oder zwei weitere dazu bekommt und dann irgendwie mal schaut. Also, wen sie jetzt draften, bin ich jetzt auch mal gespannt. Also, ein Name, der ja zum Beispiel gehandelt wird, ist Nikola Topic. Das wäre halt so ein bisschen Playmaker-Talent. Fände ich ganz interessant, aber wie gut dann der Fit zwischen ihm und Wemby ist, das kann ich jetzt halt auch nicht so gut bewerten. Das würde ich dann am Montag mal Torben fragen, ob er eine Meinung dazu hat. Bevor ich mich da jetzt um Kopf und Kragen rede, aber kann schon gut sein, dass sie halt versuchen, einen Guard jetzt irgendwie zu draften. Aber ich fände es auf jeden Fall auch nicht verkehrt, direkt zu schauen, dass man halt auch einen Veteranen bekommt, der da schon mal ein bisschen, also schon mal so ein bisschen den nächsten Schritt halt vorantreiben kann.
Ja.
Aber absolut. Ich glaube, in einem Jahr oder auch in zwei Jahren zum Contender zu werden, glaube ich nicht, dass das im Westen so funktioniert. Dafür sind, glaube ich, im Moment zu viele, zu gute Teams da in der Conference. Aber wenn wir das Fenster vielleicht auf 3-4 Jahre aufbauen, dann und sie bis dahin die richtigen Schritte machen, wer weiß, das könnte schon klappen. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie nächstes Jahr irgendwie ganz oben mitspielen, die Spurs. Das wäre schon ein bisschen zu krass.
Haben sie Möglichkeiten, mal in Charlotte anzuklopfen und zu fragen, so, hey, Freunde, der LaMelo, der ist schon gut, aber er war jetzt auch immer verletzt. Wir haben hier Picks und wir haben diese, jene Spieler. Wie wär's denn? Haben Sie die Option? Wäre das überhaupt eine Option, die Sie in Erwägung ziehen sollten?
Also ich glaube, dass LaMelo mittlerweile echt sehr unterschätzt ist, deswegen fände ich es interessant. Ich weiß aber nicht, wie Charlotte im Moment zu ihm steht. Also ob die sagen, das ist immer noch unser krasser Franchise-Player-Dude oder ob die jetzt sagen, nee, Brandon Miller ist jetzt unser Dude, LaMelo ist doof. Glaube ich nicht. Also zumal die beiden ja auch sich vom Spielertyp her überhaupt nicht jetzt gegenseitig ausschließen, sondern sich eigentlich durchaus gegenseitig helfen können. Aber wer weiß, also wenn Charlotte signalisiert, dass da vielleicht was möglich ist, dann fände ich das auch aus Spurs-Perspektive viel interessanter als Trae Young, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber ist nicht gesagt.
Genau, also wie gesagt, ich habe da, das war jetzt gerade nur so eine Idee, weil ich das halt irgendwie auch ganz charmant fände, Wemby und LaMelo irgendwie in einem Team.
Ja.
Gerade so offensiv und.
Und ich meine, LaMelo ist auch ein absolut unseriöser Verteidiger, aber der ist halt im Unterschied zu Trae Young wenigstens groß.
Ja.
Der hat gute Maße und halt die Anlagen, ein vernünftiger Verteidiger zu sein. Und also vielleicht kommt er da nie hin, aber er könnte da hinkommen.
Ja. Und vielleicht hat der Popovic den ein oder anderen passenden Satz dann, der ihn auch in diese Richtung etwas schiebt.
Vielleicht hat Popovic aber auch seinen Fastball komplett verloren. Meine letzte Saison war schon eine absolute Katastrophe. Vielleicht ist er einfach durch. Vielleicht ist Greg Popovic washed. Washed Pop.
Nee, glaube ich nicht.
Vielleicht holt er sich Monty Williams als Nachfolger. Egal.
Nächste und letzte Frage. Richard Geist, Weiland. Als die Mavs Kid als Coach verpflichteten, wart ihr sehr skeptisch. Hat sich eure Meinung zu ihm seitdem geändert? Ich habe es ja schon mal gesagt, im Laufe der Playoffs, also auf jeden Fall. Also ich finde, klar, man kann, es gibt immer wieder Vorwürfe, was irgendwie Adjustments angeht und es ist nicht alles perfekt, aber er hat die Mavs einmal in die Conference Finals, einmal in die Finals geführt. Ole sagt es ja auch immer wieder, er hat herausgefunden, wie das funktioniert mit Kyrie und Luca und den Bigs. Er hat eine Blaupause entwickelt für ein gutes Team. Wie gesagt, das vielleicht mehr, also sehr an seinem Stil festhält, wie auch immer. Aber Jason Kidd, alles in allem, letzte Saison war nicht gut. Die davor war gut. Die jetzt war auch richtig gut. Also von daher hat sich meine Meinung auf jeden Fall gedreht. Also, weil
ja. Das Abgefahrene ist ja, dass selbst während dieser Saison noch diverse Mavs-Fans seinen Kopf gefordert haben und gesagt haben, der muss jetzt endlich weg. Weil, also es war ja, wir waren da absolut nicht die Einzigen, die an ihm gezweifelt haben. Aber ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass das erstmal vom Tisch ist, weil man, finde ich, halt wirklich sehen konnte, wenn der das Personal hat, um so spielen zu lassen, wie er spielen lassen möchte, dann kann er da echt viel rausholen. Und das Personal haben sie jetzt offensichtlich. Vielleicht können sie da auch noch ein bisschen besseres Personal draus machen. Aber ich glaube, er hat schon eine Vorstellung davon, wie ein Team zum Erfolg kommen kann. Und wenn er die richtigen Leute dafür hat, dann ist er auch dann kann er auch ein sehr guter Coach sein.
Absolut.
Ich finde, was man ihm bisher so an seinen Stationen ein bisschen vorwerfen kann, ist vielleicht, dass er manchmal so ein bisschen, also sehr daran festhält und vielleicht nicht so adaptierfähig ist wie jetzt manch anderer, aber jetzt hat er ja die Leute. Und von daher ist er dann in dem Fall auch offensichtlich der richtige Mann für den Job, weil es ist ja schon durchaus beeindruckend, wie sie durch diese Playoffs durchgegangen sind und welche Teams sie auf dem Weg in die Finals geschlagen haben. Da haben sie dann gegen ein besseres Team verloren, ist ja auch okay, aber dass sie sich in dieser Western Conference durchgesetzt haben, haben vorher nicht so viele Leute gedacht, dass sie das tun würden.
Ja, und relativ dominant teilweise durchgesetzt haben. Und halt relativ auf relativ.
Ja, gerade gegen die Wolves, ne? Also die Serie war schon klar. Die anderen waren ja, finde ich, nicht so klar. Aber die.
Nee, also genau. Wobei es war, wie gesagt, gegen OKC wirkten sie für mich halt immer wie das Team, das sich einfach zu 100% wohler fühlt. Und OKC hatte dann, also gerade so.
Genau, weil PJ Washington alle Dreier getroffen
hat. Ja, genau. Also gab Dinge, und wenn also nicht getroffen hat, war es Derrick Jones Jr. und so. Und das sind nicht die Leute, bei denen du immer zu 100% davon ausgehen kannst, dass es so ist. Aber grundsätzlich hat halt ihre Idee für sie zu 100% funktioniert in dieser Serie. Begünstigt durch Hotstreaks. Aber sie haben es auch geschafft, gleichzeitig OKC aus seiner Komfortzone rauszuholen. Und es war für mich auf jeden Fall ein ziemlich beeindruckender Playoff-Run. Wie du sagst, in den Finals war das gegnerische Team einfach besser, war das Matchup auch einfach nicht gut und hat deshalb nicht mehr funktioniert. Aber ja, also das Jason Kidd macht für mich einen guten Job. Und zu kritisieren gibt's doch bei einem Coach fast immer was, außer du gewinnst. Und selbst wenn du gewinnst, kannst du nur sagen, aber hier oder doch und da. Und wie ist das dann nächstes Jahr? Kommt das? Also du findest ja immer was. Und was du sagst, ist mit adaptieren, okay. Aber du musst auch erstmal so eine Idee entwickeln und die dann so mit Leben füllen, wenn du die richtigen Spieler dafür hast, wie er es jetzt getan hat.
Ja. Also,
ja. Wir leisten ab, bitte. Und sagen Dankeschön. Wir sind nämlich durch mit allen Fragen. Nach 2 Stunden.
Damn.
Das haben wir durchgezogen heute. Aber jetzt haben wir auch alle Fragen beantwortet. Hoffentlich zu eurer Zufriedenheit. In jedem Fall bedanken wir uns natürlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, nächsten Montag geht's gleich weiter mit Draft-Preview mit einem echten Experten, Torben Adelhardt. Und wir werden auch sonst natürlich alles rund um den Draft uns genau anschauen, wer gezogen wird, wer getradet wird. Schauen Richtung Free Agency. Also es geht natürlich nahtlos weiter. Deshalb natürlich auch der Hinweis, solltet ihr uns jetzt abonnieren wollen, weil ihr uns jetzt eh schon 2 Stunden zugehört habt und euch deshalb denkt, ja gut, dann kann ich auch direkt weitermachen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram und schaut gerne mal auf unsere Patreon-Seite, patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit. Richtig. Kleiner Ole wie beim Deutschlandspiel.
Schon.
Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Andererseits gibt es extra Content und eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Denn diese ganzen Fragen kamen vom Patreon. Und jetzt schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Schauen, was um den Draft so rum passiert. Und dann hören wir uns hoffentlich am Montag wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.